So. Ach so, Test.
Ja. Test, Test, Test.
Du redest nie so leise. Das ist völliger Quatsch.
Ich bin abgelenkt. Ich kann das nicht haben, dass die Jacke da so hängt. Guck dir das mal an.
Ja, häng die dann ordentlich hin, bitte.
Ja, Katastrophe.
Mach das mal, bitte. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Besser. Oh. Gut.
Yo. Hi, Lukas, ne?
Guck mal, das war auch, hey Niklas, das war der viel realistischere Soundcheck jetzt. Hast du auch in normaler Lautstärke gesprochen.
Soll ich nein, mach ich nicht. Nee. Ja, okay.
Cool, herzlich willkommen zu einer Sache, die wir selten machen.
Ey. AW oder was?
Ja.
Ja.
1,5 Stunden Andrade El Idolo Disput.
Ja, ich werde über jede einzelne Frau Ringside reden, mit der Andrade ein Selfie gemacht hat.
Top 7 der Ringside Valets von Andrade El Idolo.
Die beste Top 7, die wir je hatten.
Das ist eine crazy Aufgabe, das zu recherchieren, welche es alle gab, nur um das bewerten zu können.
Ja, Sven, geh ran. Das ist deine, wie heißt das, wenn JournalistInnen ihr Ding machen?
Recherche?
Nee, das Approbation.
Ach so,
oder so.
Ach so, Volontariat?
Praktikum? Was? Abortion? Mann, wie heißt der Shit?
Diplom?
Ja, irgendwie so.
Journalismus-Diplom.
Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott.
Herrlich. Ja.
Also.
Kaum AW-Folge wieder jegliche bildungsbürgerlichen Ansprüche beiseite gelegt.
Ohne Witz, ey.
Ja. So, ach so, Getränke öffnen.
Ja, bitte.
Auch wichtige Sache.
Ja. Soll ich mal deins aufmachen und du meins?
Nee, das finde ich verwegen.
Okay.
Aber du kannst anfangen mit deinem.
Danke.
Weil dann überbrücken wir die Zeit irgendwie effizienter, weil du musst ja noch einfüllen.
Ja.
Ich bin ja so jemand, der aus Flaschen trinkt dann.
Ja, du hast ja auch kein Bier. Ich trinke heute ein Hofbräuhaus, helles Vollbier. Keine Ahnung, welches Hofbräuhaus. Es gibt in jeder fucking Stadt ein Hofbräuhaus.
Nur in Städten mit Höfen.
Das ist die Frage, was muss ein gastronomisches Etablissement aufs Tableau bringen, um alten Hofbrauhaus zu sein? Das ist bestimmt die Anforderung. Brauchst du wirklich ein Hofgebäude, wo das drin ist?
Mhm.
Muss in einem Hof gebraut werden? Keine Ahnung.
Ja, oder es muss halt das Haus- und Hofbrauhaus irgendeines Hofes sein, eines Königs, Fürsten,
ja.
Barons.
Auf Baron Corbin, Alter.
So.
So.
Tom Pescott.
Mm.
Krasser Steak-Influencer inzwischen.
Steak-Influencer war er schon während seiner aktiven WWE-Zeit.
Ja, ist richtig, aber jetzt ist er halt nicht mehr viel mehr als das. Okay, ne, und relativ erfolgreicher BJJ-Wettkämpfer.
Mhm. Ja, stimmt. Und bei Busted Open. Ist er jetzt ein Podcast-Host auch.
Guck mal.
Also, weird.
Ja. Stabile Karriere eigentlich.
Ja.
So.
Ey.
Tom Peschott.
Lange stand es am Firmament, dieser AW-Podcast.
Firmament, mega geiles Wort.
Ja, stimmt. Und jetzt sitzen wir hier heute bei Lukas im Mangrovensumpf. und wir haben hier irgendwie, also Lukas hat hier ein Notebook stehen in einer guten Entfernung von mir, wo einfach der gesamte Bildschirm mit irgendwie Matchcard voll ist.
Und es ist nicht mal eine besonders große Schriftgröße.
Mhm.
Ja.
Ja, fuck.
Er ist nicht die ganze Card drauf, warte, da fehlen noch 2 Matches da oben.
Ja,
also ich krieg alle bis auf 1 drauf. Sorry an Boom and Doom.
Halt die Schnauze.
Sowie The Infantry.
Was?
Euch krieg ich nicht mit drauf. Eure 7 Minuten 40. So.
Hab ich wirklich ungelogen jetzt noch nie gehört, beides. Ja, aber bevor wir reingehen, du wolltest noch eine Ankündigung machen.
Ich wollte eine Ankündigung machen. Ah ja, stimmt. Oh ja, das ist total wichtig. Ey Leute, also für die 4,5 Leute, die das jetzt hören hier, bevor wir wieder zurück zum WrestleMania-Tagesgeschehen zurückkehren, wir machen heute vielleicht so ein paar Anspielungen über AEW-Publikum. Völlig grundlos, ehrlich gesagt. Dings, es ist Zeit für die nächste Q&A-Episode.
Ja.
Wir brauchen wieder eure Fragen und wir werden im Anschluss an die Veröffentlichung dieser Folge hier damit loslegen. Ihr habt dann relativ entspannt Zeit bis zum 29. glaube ich.
März.
März, das ist
Palmsonntag müsste das sein.
Absolut, es ist Palmsonntag und gleichzeitig auch der Deadline-Tag für diese Q&A-Episode.
Ich als desertierter Katholizist weiß, dass das Palmsonntag ist, ja.
Ja, auswendig. Genau, also ihr dürft uns gerne alles fragen, was ihr wollt. Ihr dürft Themen vor, also für die das Format neu ist, Themen vorschlagen, Fragen stellen, uns dazu zwingen, Stellung zu Sachen zu beziehen, die etwas mit Wrestling zu tun haben oder auch genau gar nichts mit Wrestling zu tun haben.
Nichts.
Mit Leben, Lust, Liebe, Tod. Popkultur, Politik, Tod, Essgewohnheiten oder auch Gerüchen. Alles ist denkbar.
Ja.
Stimmt. Genau. Und falls ihr euch fragt, hä? Wie? Dann hört doch einfach eine der vergangenen Q&A-Episoden. Die sind nämlich auch ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung durchaus noch ein Reinhörer wert.
Ja. Eine Chronik des Wahnsinns.
Das ist absolut richtig. Genau. So.
Über Social Media könnt ihr uns überreichen, @schwitzcast und ja, ist jetzt relativ früh. Normal machen wir das immer so eine Woche vorher oder so. Jetzt haben wir mal 2 Wochen Zeit, knapp.
1,5, ja.
Es gibt auch noch mal eine Episode. Bis Palmsonntag ist zumindest geplant.
Ja.
Nochmal eine Road to WrestleMania Episode. Übrigens, die letzte könnt ihr euch auch reinziehen. Die ist noch gar nicht so alt, ein paar
Tage. Toxic.
Ja, Toxic. Eine sehr, 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 sehr interessante Folge, wie ich finde.
Finde ich auch.
Hört ihr euch an?
Genau.
Ich frage mich immer, ob es Leute gibt, die uns nur hören, wenn wir über AW reden.
Weiß ich auch nicht genau. Die meinte ich halt ungefähr mit für die 4,5 Leute.
Ja.
Ich unterstelle einfach, dass sie existieren. Ja. Aber das ist auch wirklich, also das ist schon, muss dann ein besonderer Schlag Mensch sein, weil erstens ja. Ich dem durchschnittlichen AW-Publikum nicht diese zenhafte, in sich ruhende geradezu asketisch anmutende lange Durststrecke von Episoden, die man von uns hören könnte, zutrauen würde. Also, dass dafür die Geduld reicht.
Ja,
also. Aber es müssen ja wirklich einfach Leute sein, die ein extrem entweder geringes Bedürfnis haben, das gestillt werden muss, oder die sehr geduldig einfach abwarten, bis in ihrem Podcatcher irgendwann AW auftaucht unter Schwitzkasten.
Die denken halt vielleicht auch, andere Podcasts sind scheiße. Und die kriegen halt nur bei uns AW Talk und dann halt leider nur einmal im Quartal.
Ja.
Wenn überhaupt, Alter.
Weiß ich auch nicht. Alle Jubeljahre.
Ja.
Lass mich dich doch einfach mal so als Einstieg fragen.
Sie.
Okay, danke für die Antwort. Also wir haben jetzt zusammen Revolution geguckt gestern.
Ja, gestern.
Und du hast vorher auch ein bisschen AEW geguckt.
Schon, ja. Bisschen Dynamite in meinen Arsch. Ja.
Mhm. Und jetzt nach Revolution, hast du Bock weiter zu gucken? Oder war das so ein wieder so? Also wir hatten letztes Mal ja so dieses, hey, wir haben die Insel AEW besucht und es war schön hier. Weiß noch nicht, ob ich länger hier bleib. Gefühl?
Jetzt redet man nicht über AW wie Trump über Kuba.
Wie ergeht es dir jetzt? So, bist du drin? Bist du abgeholt? Oder bist du eher so Event-Publikum?
Ist immer das Gleiche mit mir. Seit es AW gibt, glaube ich. Nee, nicht seit es AW gibt. Die ersten 2 Jahre war ich anders drin. So, aber es ist immer das Gleiche. Ich gucke die Events, dann beschäftigen wir uns damit, dann bin ich kurz drin. Dann macht das Spaß, dann finde ich viele gute Sachen, finde ich viele schlechte Sachen. Bin ich kurz so gehypt irgendwie, finde es krass, auch weil es anders ist als das, was ich sonst so gucke. Mhm. Und dann nehme ich mir meist vor, irgendwie weiter zu gucken und mach's nicht. Ist immer das Gleiche.
Alles klar.
Ja, und das wird auch jetzt so passieren. Genau. Das ist einfach. Also es ist ein bisschen, weiß gar nicht, so eine On-Off-Beziehung irgendwie. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ja, ich will das immer gar nicht irgendwie AW zum Vorwurf machen oder so, dass mich nicht langfristig so richtig einfängt. Das liegt wahrscheinlich irgendwo bei mir und meinen, weiß ich auch nicht, Gewohnheiten. Ja.
Mhm.
Und bei dir?
Ja, ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Ich habe so gestern beim Gucken habe ich das irgendwie dann so nach so ein paar Matches gesagt, so witzig, wie viele Muster sich wiederholen. So, also weil so, also ne,
bei dir oder in der Show?
In der Show, ja. Wie in den Matches, wie gleichartig sie funktionieren auf eine gewisse Art. Und das meine ich nicht mal, dass es mich stört, sondern einfach nur so, es ist mir einfach dann doll aufgefallen.
Ja.
Und das hat mich in meiner Immersion irgendwie gar nicht gestört bei dem Event. Das war alles cool. Es war sehr unterhaltsam. Es war auch geiles Wrestling einfach so. Und ich habe mich dann aber bei einem Muster, das am Anfang sehr stark wiederkehrte, nämlich dem des Aftermatch-Comebacks.
Ja, so. oder Debüts. Ja.
Genau, Debüt oder Comeback. Dann schon so gefragt, okay, was macht das jetzt mit mir? Ändert das eigentlich etwas? So, dass diese Person jetzt auch zurück ist. So, habe ich die eigentlich vermisst vorher? Hm. So. Und jetzt so mit einem Tag Abstand denke ich mir, ja, interessiert mich auch nicht mehr als vorgestern. Hm. Das ist irgendwie so ganz verrückt so. Und das, obwohl das wirklich teilweise ja auch spannende Persönlichkeiten sind und Leute, bei denen ich durchaus gespannt bin, was passiert, aber ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zwingend wieder so da regelmäßig reingucken muss oder ob ich dasselbe wiederholen werde vor dem nächsten großen AW Pay-Per-View, was ich bei diesem gemacht habe, nämlich, dass ich mit 3 Monate Dynamite und Collision einfach im Schnelldurchlauf innerhalb von 2 Wochen reingefläzt habe. So.
Das ist aber auch krank.
Ja. Aber das habe ich halt gemacht und ich habe nicht das Gefühl, ich hätte dadurch irgendwas verpasst. So, weißt du? Ich habe halt sehr radikal geskippt, was mich nicht juckt.
Ja.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, so alles Relevante gesehen zu haben. Klar, ich habe sicherlich bei vielen Matches viel geiles Zeug nicht gesehen, weil ich in dieser Zeit sicherlich nicht alle Matches, die geil waren, in voller Länge geguckt habe. Aber
klar.
Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem Punkt so, die funktionieren alle ähnlich genug, dass es auch nicht fehlt, wenn ich sie nicht geguckt habe.
Mhm.
So.
Ja, ja. Ja, du. Ey, ich meine, so machen wir es ja jetzt auch mit dieser Review hier, ne? Wir gehen jetzt hier nicht durch jedes Match irgendwie detailliert durch oder so. Ist auch zu viel. Also es ist ja dieses, manches interessiert uns, manches nicht.
Ja.
Manche Charaktere interessieren mich, manche nicht. Bei WWE genauso. Nur
voll.
Genau, bei AW ist es halt ein bisschen, auch weil es in der Masse mehr ist, mehr, was mich dann auch nicht interessiert. So.
Mhm.
Irgendwie. Dafür gibt's halt Charaktere. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß das, oder der uns mal ein bisschen hört. Dass Hangman Adam Page einfach mein favorite Wrestler so ist. So, ne? Ich weiß nicht, ob Swerve ist bei dir unter den Top 3en.
Ja.
So, glaube ich, würde ich sagen.
Ja,
ne?
Nee, ist richtig.
So,
richtig.
Bei AW wahrscheinlich auf Platz 1. So, ey, da sind schon heftige Motherfucker so, ne?
Und, 100 Pro.
Und da sind ja auch großartige Geschichten. So, Hangman wurde mir ans Herz geritten, über sein Storytelling vor allem so, ne? Und erst danach über seine Haare und seine wunderschönen blauen Augen.
Das weiß ich nicht, ob das stimmt.
Weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich
nicht. Glaube ich gelogen, ja.
Ja, ich mach, was ich will. Deswegen, also da ist schon auch einfach viel Futter so irgendwie. Und ich habe auch Bock, dann mal irgendwie wie letzte Woche Dynamite irgendwie so ein TV-Match zu sehen zwischen Kyle Fletcher und Mike Bailey, wo ich danach einfach denke, uff, genau das. So, weißt du,
ja.
Das ist so eines der besten Matches des Jahres auf einmal so an so einem Mittwoch und ich sitze dann da Donnerstag um 14 Uhr so und guck das.
Also wirklich jetzt mal einmal ganz kurz.
Ja.
Heftiges Match, wirklich. Ja.
Mhm. Kyle Fletcher ist für mich aktuell der beste Wrestler der Welt.
Ich halte die Kyle Fletcher Fahne auch weiterhin sehr gerne hoch. So. Ich liebe den.
Später nochmal mehr zu sagen.
Ja.
So, das ist schon geil. Das macht Bock so irgendwie. Ne? Nur ja, ich keine Ahnung. Dann gibt's wohl doch irgendwelche Dinge da im AW-Sumpf, so, wo die irgendwie dafür sorgen, dass ich nicht dranbleibe, aber ist auch völlig okay. So. Macht ja auch Spaß, sich dann mal eventmäßig damit zu beschäftigen.
Ja.
So. Genau, man kriegt ja auch so immer so ein bisschen mit und so. Das ist schon gut, dass es AW gibt und es macht auch Spaß, vor allem auch zu gucken, Pay-Per-View gucken, macht super Spaß.
Ja, es so. Hat richtig gebockt, voll.
Also passiert ja auch unfassbar viel
und
Unfassbares. So,
ne? Ja.
Ich meine, wir haben jetzt, wir reden da gleich drüber, wir haben hier irre Matches gesehen zum Teil. Wir haben hier wunderschöne Valets gesehen von Andrade. it is what it is.
Ja, ich meine es auch tatsächlich so, auch mit dieser, was ich so sagte über, die funktionieren ähnlich. Ich finde, das ist kein Makel in dem Sinne so. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne ein gelegentlicher Gast bei AW. Ich mag diese, wenn ich deinen Begriff aufgreifen darf, On-Off-Beziehung, ehrlich gesagt, total gerne. Mhm. Ich finde das schön so. Das ist, ich finde das tatsächlich angenehm.
Ist halt nur Sex.
Da zwischendurch mal so an die Tür zu klopfen und zu wissen, ey, ist für mich da, ist genauso sexy wie vorher.
Ja.
Nee, im Ernst. Ich mag das tatsächlich gerne, so um die Events herum sozusagen, mich da einmal reinzustürzen, mhm, und dann aber auch wieder aufzutauchen und in den anderen Alltag reinzugehen, so.
Ja.
Ich glaube, wenn ich das wieder kontinuierlich verfolgen würde, hätte es weniger von diesem Zauber für mich, den diese Art der Beschäftigung damit hat. Das ist so mein ganz persönliches Ding. So, das habe ich mit NXT auch genauso. Das ist keine Show, die ich so richtig Woche für Woche verfolgen will auch und kann, weil ich brauche das so ein bisschen, dass ich mich da drauf einlasse und dann ein bisschen mehr davon am Stück habe. Das ist schon was anderes als halt dieser, weiß ich nicht, das, was halt so Raw und SmackDown mit mir machen, wo ich schon so irgendwie anders kontinuierlich dabei sein will. Und selbst das kann ich in so einer AEW-Binge-Phase voll gut für 2 Wochen einfach sein lassen und nicht verfolgen. So, das stört mich dann, das fehlt mir dann auch nicht. So, aber ich glaube wirklich so, wöchentlich würde mich das viel kälter lassen, als es das jetzt tut. Weil jetzt bin ich drin, jetzt kann ich dir erzählen, so, wen ich mag und warum und welche Sachen mir gut gefallen haben und was ich irgendwie weird fand. Sonst würde mich vieles davon, glaube ich, kälter lassen.
Machen wir gleich auch. Du bringst mich gerade auf die Lösung, also warum ich nicht dranbleiben kann bei AEW. Hm. Ist tatsächlich, ich hab's jetzt, glaube ich. Ich möchte da einen Vergleich aufziehen zur Wirkung von Dopamin. So, ich glaube, wenn ich mir AEW, Dynamite und vor allem Dynamite und Collision, wenn ich mir das Woche für Woche immer gebe, dann bin ich immer auf ein so einem hohen, also was Wrestling angeht, immer auf ein so einem hohen Level von dumm, 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 balla, 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 Destroyer, irgendwas, krass, Matches, Power, Wahnsinn, auf einmal Killer-Match aus der Hölle, aus dem Nichts, so, und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass es mich dann mit jeder Woche mehr abstumpft, so, weil es einfach ein bisschen zu viel ist. Bei WWE hast du unfassbare Längen bei Raw und SmackDown. Das SmackDown geht auch wieder 3 Stunden, so, ne, da denke ich zwischenzeitlich, heilige Scheiße, geh weg, Natty. Und Maxine Dupri, so, weißt du? Ja. Aber ich glaube, Natty und Maxine Dupri sind für mich persönlich wichtig.
Ja.
Weil ich danach dann wieder eine, keine Ahnung, Jacob Fatu gegen McIntyre Brutalität sehe oder so. Oder eine Punk Reigns Promo oder so.
Ja.
Wo ich dann wieder oben bin, so. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen immer dieses Hoch und Runter und kann nicht nur auf diesem AEW Geballer-Level leben.
Ja, musst auch mal bisschen wie so, keine Ahnung, irgend so ein Social-Media-Algorithmus, der dich zuballert mit Scheiß und dann irgendwann musst du einfach das Handy weglegen.
Ja.
So, auch, ja.
Ist ohne Scheiß. Ganz gut.
Also, ich meine, wir haben das auch schon öfter gehabt, das Thema, ne, dass so die Kunst des Entschleunigens zwischendurch auch einfach echt wichtig ist. So.
Mega.
Dass es neben Highlights halt auch eben nicht Lowlights gibt, weil die scheiße sind, aber Dinge, die halt einfach wirklich ein bisschen runterkommen lassen. So.
Sowohl in Matches, aber auch in Shows.
Ja, voll.
Ja.
Genau. Und auch nicht nur in Shows, sondern auch über Erzählzyklen hinweg, so zwischen 2 Events zum Beispiel mal.
Ja.
Und so. Pacing halt, ne? So,
ja,
Pacing ist auf vielen verschiedenen Ebenen halt echt wichtig. So. Eine Story kann nicht von Woche zu Woche zu Woche zu Woche zu Woche zu Woche immer durchballern.
Ja.
Die braucht halt auch mal Längen, wo man sich fragt, was passiert eigentlich als nächstes, wo sie in einem gärt, so, wo sich Spannung auch aufbaut und nicht einfach Payoff nach Payoff nach Payoff nach Payoff kommt. So.
Genau.
Ja, ist ein ganz schöner, guter Vergleich, gefällt mir.
Weil ich meine, Vergleich jetzt hier, hey Leute, wir gehen gleich rein. Aber für mich ist das wichtig hier gerade.
Ja, Therapie jetzt.
Jetzt dieses Three-Way, dieses Trios-Match da zu sehen, damit mit Kyle Fletcher auf der einen Seite und Mike Bailey auf der anderen und dann noch hier irgendwie Maskierte, so und.
Mystico, Kevin Knight und Mike Bailey gegen Kazuchika Okada, Kyle Fletcher und Mark Davis war's.
Das ist halt so, das kommt dann hier bei Revolution und wir gucken das dann so und die ballern natürlich los, da ist unfassbares In-Ring-Talent drin, so, ne?
Juhu.
Jetzt wird das heftig, so. Aber nichts in diesem Match kann mir mehr geben, als sich 5 Tage vorher schon bei Mike Bailey gegen Carl Fletcher gesehen habe. So. Mhm. Also rein so von der Action. So, natürlich können die da jetzt noch irgendwie so ein bisschen Character-Game reinlegen und sowas.
Ja.
Und irgendwas. Aber ich glaube, ich bin vom Level her so, und da mache ich mir mal so einen Dopaminvergleich auf, schon so weit oben, was Carl Fletcher angeht zum Beispiel, dass ich den da sehe und denke, ja, ist halt nochmal ein krasser Carl Fletcher, den ich jetzt sehe.
Ja.
So. Ich bräuchte jetzt 3 Wochen Pause von Carl Fletcher. Nur ein paar heftige Promos, wo er was für seinen Charakter macht. Und dann brauche ich wieder ein Match mit, weiß ich nicht, irgendwen, der halt gut ist. So.
Ja, voll. Ey, check ich total. Wirklich.
Und ich kann jetzt nicht Mittwoch wieder Carl Fletcher in einem krassen Match sehen gegen hier Kevin Knight oder so.
Ist halt schon auch einfach ein bisschen inflationär.
Texas Deathmatch. Das ist jetzt natürlich, da sind natürlich große Zyklen zwischen so. Hangman hat jetzt nicht jeden Monat ein Texas Deathmatch so, ne? Aber es gab viele.
Ja.
So, und das ist jetzt hier irgendwie ein drittes oder viertes oder so gewesen. Denke ich mir auch so, ja. Texas Death, geil, aber hab ja auch schon jetzt so 3 gesehen und die von mit Swerve und Mox waren halt auch heftig. So.
Ja.
Wie viel gibt mir das jetzt hier noch?
Mhm.
Ich teaser so viele Sachen an, gerade in unserem Prolog hier. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Voll, ja, total, total. Total. Ey, wir waren ja auch, als dann das Texas Deathmatch am Ende begann, waren wir auch echt, also müde, will ich nicht sagen, aber es ist schon so, das als Main Event ist schon so. Das schnauft mein inneres Pferd.
Ja, diese Blutmatches, so Blood and Guts oder Texas Death und so, ist halt immer schon eine Herausforderung, das am Ende eines 4,5- bis 5-stündigen Events zu sehen, so.
Ja, ich kann danach halt gut nochmal einen Upper haben, so ehrlich gesagt, so irgendwas, das so nochmal so ein bisschen rauszieht. Aber gut, egal. Wollen wir mal reingehen einfach in das Geschehen und irgendein Thema wahllos herausgreifen? Ich finde Wahllosigkeit wichtig.
Ja, können wir machen.
Gut, schnapp dir eins.
Andrade El Idolo und seine Ringside Girls.
Ja, er hatte jetzt
GWF-Champ, wer das nicht weiß. German Wrestling Federation-Champ Andrade aktuell.
Genau, das heißt, man kann ihn regelmäßig in Deutschland sehen.
Ja, in 5 Wochen oder so. 4, 5 Wochen ist er wieder hier. Informiert euch. Geht da hin.
Ja, sollten wir echt auch mal gucken, ob wir da können vielleicht.
Ich hätte schon Bock mal Andrades Valets live zu sehen.
Ja. Oder eins zu sein.
Oder eins zu sein? Ey, würde ich sofort machen.
Ich weiß.
Ohne Scheiß. Lenny Kravitz und Andrade sind meine Man-Sheets.
Ja. Gute Liste.
Ja.
Gut, also Andrade hatte jetzt...
Du kurz nach oben geguckt hast und irgendwas überlegt hast.
Nee, ich hab...
du hast so eine kurze Pause von einer Sekunde.
Ja, aber die galt einem Hintergrundgeräusch. Es läuft die Waschmaschine mit meinen BJJ-Sachen und unsere Waschmaschine bewegt sich ein bisschen.
Ach so.
Und ich wollte gerade hören, ob sie gegens Waschbecken scheppert oder nicht.
Alter, das ist mir letztens passiert. Also nicht gegens Waschbecken, aber... Meine Waschmaschine steht eigentlich auf so einer rutschfesten Matte, die auch so den Boden schützt.
Ja.
Letztens ganz normal gewaschen, wie immer, irgendwas so. Gerade geschleudert, habe ich gehört, und piept die so 3-mal, ist fertig, gehe ich da rein. Die steht einfach mitten im Raum.
Ja.
Hat sich komplett wegbewegt, als wenn die ein Eigenleben hatte. Ich habe mit der geredet, ich so, Bruder, wo willst du hin? So, du bist da angeschlossen, du brauchst das Wasser.
Gefällt es dir nicht mehr hier? Was habe ich getan?
Strom. Ja, wirklich.
Kann ich was anders machen? Lass uns doch drüber reden.
Unfassbar. Und heute habe ich wieder gewaschen. Also das ist schon ein paar Tage her jetzt, das ist die Geschichte. Und heute habe ich gewaschen und finde 10 Euro in der Waschtrommel am Ende. Der sauberste 10-Euro-Schein der Welt.
Es tat dir leid.
Die macht irgendwas. Die hat irgend so ein komisches Eigenleben oder versucht mich irgendwie so Zuckerbrot und Peitsche mäßig anzugehen. Krass. Keine Ahnung.
Ja. Vielleicht hat die quasi so in deiner Abwesenheit einfach einen Side-Hustle und arbeitet nebenbei im Waschsalon. Ja, oder vergessen, das Gehalt wegzupacken.
Ja, stimmt. Na
gut. Also, apropos Saubermänner, sind wir doch bei Andrade El Idolo genau richtig. Der hatte jetzt bei Revolution ein Match gegen Bandido und ich sag dir ganz ehrlich, als sich diese Fehde andeutete, dass sie in einem Match gipfeln könnte. Also, was heißt Fehde, ne? Als sie einfach aufeinander trafen und so waren, so, yo, lass mal machen. Ich habe mich sofort genau auf das gefreut, was ich am Ende bekommen habe.
Ja.
Ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran.
Ja.
Bandido, für mich, glaube ich, so von was der so macht im Ring, Und ich habe schon immer einen Platz in meinem Herzen gehabt für so halt so Lucha Highflyer Dude so. Als kleiner Junge war ich großer Rey Mysterio Fan, jetzt bin ich es nicht, aber ey, ich finde Bandido in Ring einfach so geil. Es macht so viel Spaß und Andrade ist halt wahrscheinlich in der Form seines Lebens.
Nicht wahrscheinlich, ist er wirklich. Der war auch als La Sombra nicht so, der ist einfach krank.
Drauf. Der ist wirklich einfach on point. Gehen wir gleich noch ein bisschen rein. Du sprichst sehr gerne über Andrades Körper.
Ja.
Ey, das ist wie füreinander gemacht, so, weil das beides einfach etwas zu starke, aber trotzdem zu dynamische Lucha-Dudes sind, die aber halt eben viel mehr sind als einfach nur das Lucha-Klischee, sondern einfach wirklich durch und durch fantastische A-Level-Elite-In-Ring-Wrestler, so. Und beide haben halt auf ihre Art und Bandido trotz Maske halt auch einfach noch ein geiles Attitude Game am Start. Ich hab's geliebt. Das ist, glaube ich, mein Favorite Match auf der Card, einfach weil es einfach mein Shit ist, dieser Scheiß, den die da machen.
Ich bin jetzt nicht der riesen Lucha Fan so, aber wenn es geil gemacht ist wie hier, dann gehe ich da natürlich voll rein und ich gehe da auch mit. Das ist echt so von dem, was da passiert ist im Ring, so mein Match of the Night war.
Guck mal.
Das ist crazy, ne? Also die Fehde ist halt eine random, du hast gesagt, lass mal machen, Fehde so.
Ja.
Aber klar, Mann. Also wenn du das, ich habe halt wirklich auch so einen Platz in meinem Herzen für Andrade so, ne? Ich finde den halt super lustig. Ich finde das super lustig, dass der immer hin und her wechselt zwischen AEW und WWE. Das ist so dumm, also aber es ist so geil auch irgendwie. Und ob es daran liegt oder nicht, ich glaube, die Trennung von Charlotte Flair war das Beste, was uns passieren konnte.
In seiner Wrestling-Karriere ist es perfekt. Ja. Wirklich, es ist leider wirklich so.
Also das typische, nach der Trennung erstmal pumpen. Nein, ist ja nicht nur pumpen. Ne? Also man darf echt, also der Mann ist jetzt keine 25 mehr oder so.
Nee.
Und der hat was mit seinem Körper gemacht, wo ich so krassen Respekt habe, wenn Leute das in einem gehobenen Wrestling-Alter auf diese Art hinkriegen, so, ne. Der hat seinen Körper perfektioniert, so. Es gab zwischendurch mal eine Zeit, vor ein paar Jahren, da hat er mal richtig draufgepackt, dann gerade richtig Massephase gehabt.
Ja.
Bestimmt so, 10, 15 Kilo draufgelegt, irgendwie an Muskeln, und man hat ihn in dieser Phase angesehen, dass er ein bisschen zu behäbig ist. Er hat sein Game nicht mehr gemacht. Wenn du 10 Jahre lang so wrestlst, wie du wrestlst und dann auf einmal deutlich schwerer bist, so, wegen Muskeln, dann macht das was mit dir, ne? Die Balance ist anders. Du musst erstmal wieder in deinen Körper reinfinden und so. Mhm. Und wir haben das gestern beim Pucken gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass Andrade jetzt seine perfekte Form gefunden hat, um zu wresteln. Mhm. So wie er wrestelt halt irgendwie.
Ja.
Ist unfassbar stark, der ist unfassbar ausdauernd. Hat Raum für sein Character-Game, so, weil er einfach die Sachen intuitiv durchsetzt. Also der Mann ist eine Wucht gerade so. Hat jetzt noch mit diesem Latino-Playboy-Gimmick einfach wirklich eines meiner Favorite-Gimmicks im Wrestling. Immer schon. Playboy-Gimmicks, immer das Beste. Tut mir immer noch leid für Angel Garza, dass das bei WWE nicht durch die Decke ging.
Und Angel Garza ist eigentlich wirklich der schönere Typ dafür.
Der bessere Hosen ausziehen kann, ja.
Definitiv.
Ja. Ja.
Aber genau. Auch so vom Charme her, aber trotzdem. Andrade ist natürlich in vielerlei anderer Hinsicht der krassere Dude.
Und jetzt macht er halt noch so Indie-Touren und wird GWF-Champ in Berlin und ja, es ist einfach ein Traum, ihn zu sehen. Ich freue mich einfach voll für ihn, weil ich finde ihn auch so ein bisschen lustig, so vom Typen her. Denn der nimmt das Ganze ernst, aber er nimmt es auch an den richtigen Stellen nicht unbedingt so ernst, habe ich mal das Gefühl. Kommt so rüber. So,
ja.
Natürlich ist ein Vollprofi so, ne? Aber irgendwie halt auch nicht, weil er macht dann halt immer diese, der hat so was Verspieltes in sich.
Ja, ja, er ist immer dieses kleine bisschen drüber, aber halt nicht dieses bisschen drüber im Sinne von verbissen. So, das hatte er mal an sich, finde ich.
Ja.
Es gab so eine Phase, wo er zumindest so eingesetzt wurde. Und es gab sowohl bei WWE als auch bei AEW, wo ich das Gefühl hatte, man will zu viel mit ihm, das ihm nicht steht, so. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist einfach ein bisschen befreit, so, als wär's auch einfach scheißegal. Und das ist das Beste. Es ist oft einfach das Beste, drauf zu scheißen. Und dann fügen sich die Dinge halt. Und ich habe das Gefühl, Andrade fühlt einfach doll, was er gerade macht, so. Ich nehme ihm dann auch nicht ganz so doll übel, dass er immer noch spricht, anstatt einfach Don Callis für ihn reden zu lassen. Ja, so. Ja, ist halt einfach nicht gut. Es wird auch nicht mehr gut. So. Und ey, ganz ehrlich, aus dieser Nummer mit den Ringside Valets, ne, daraus kannst du ja, wenn du eh gerade Bock hast, so ein bisschen durch die Weltgeschichte zu touren, kannst du daraus auch voll das geile Ding noch nebenbei machen, weil Andrade anfangen könnte zu erzählen, dass er halt Girls überall hat.
Ja.
Und auch Championships überall hat. So. Also weißt du, daraus kannst du ja noch so dieses World Travel Ding einfach extra nice aufladen. Das finde ich schon gut, ey.
Ja.
Das finde ich schon wirklich gut. Und ich sehe den einfach voll gerne. Ich sehe den wirklich voll gerne in dieser befreiten, losgelösten Form, weil ich glaube wirklich, er zeigt uns gerade das Beste von sich, was er zu zeigen hat. So, sowohl charaktermäßig als auch wrestlerisch.
Ja, voll. Krieg Bock drauf. Ja. Global Playboy.
Ja. Ey, Mann. Und der hat einfach Bandido besiegt, so. Bandido hat vorgestern noch irgendwie nicht ganz irrelevante Dinge so gemacht. Ich finde das, diesen steilen Aufstieg, den Andrade da hinlegt, seit er jetzt wieder bei AEW zurück ist, schon. Ja. Das heißt was. So.
Finde ich auch gut. Hat auch schon mit MJF irgendwie Interaktion, so auf den Indies und sowas. Ja. Match war auch geil, ne? Also es gab in der Mitte mal so eine Phase, da dachte ich ein bisschen, irgendwie ist es ein bisschen off grad. Mhm. So, in der Mittelphase, da hatte irgendein Problem, das Match.
Ja.
Habe ich nicht so, weiß ich nicht, vielleicht musste wer in Tritt kommen nach einer kleinen Blessur oder so. So wirkte das auf mich.
Ja, so gab es so überraschend viele Rest-Holes, ne?
Ja. Auch. Und genau, die wirkten halt nicht so, dass sie jetzt für die Story wichtig sind, weil einer irgendwie grounden will oder so.
Ja, genau.
Es war so ein bisschen off. Gab aber auch schöne Momente. Einer meiner Lieblingsmomente ist, dass als Bandido seine Hose auszieht, eigentlich als Taunt für Andrade so und es nicht hinkriegt, weil er hängen bleibt, ballert Andrade einfach los und rennt ihn mit einem Knie um. So.
Perfekt.
Weil er einfach dachte, Lukas auch saß neben mir und sagt sofort, perfekt, perfekte Reaktion. Das
ist die beste Impro, die du machen kannst im Moment, wirklich. Ja. Es geht nicht besser.
So, was willst du, für beide ist scheiße, wenn sie da stehen, so, mähen halt weg, wenn er es nicht hinkriegt. Genau, also super, super gut. Der hat eine wunderbare Sicherheit gerade drin in seinem Game.
Ja.
Ja. Krass, wie lange wir über dieses Match reden. Das hat keine Relevanz für irgendwas.
Für gar nichts, aber es ist trotzdem einfach schön. Aber es ist, aber, ey Mann, das ist halt so ein, das ist halt, was du kriegst, so, bei AEW. Ein Match, das scheißegal ist, aber über das du dich im Zweifelsfall auch einfach eine Viertelstunde unterhalten kannst darüber, wie schön es ist.
Ja.
In seiner Egalheit, so. Weil, für die beiden ist es natürlich auch irgendwie nicht egal, aber dann auch schon wieder, weil die werden jetzt als nächstes auch wieder so crazy Matches haben.
Generell viel Lucha Libre bei AEW gerade. Die CMLL-Kooperation ballert halt noch weiter.
Mit Claudio Castagnoli als CMLL World Champ.
Das ist so wild. Ja. Komm mit Maske auch raus.
Am Voll.
Ist schon viel, also diese ganzen Clones und Commanders und keine Ahnung, sind schon viele Leute, ne? Die haben jetzt Mystico gesigned, so.
Yep.
Es ist viel. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, wenn man so die Stile zu oft an einem Abend irgendwie kombiniert, so.
Ja, verstehe.
Also ich weiß nicht, ich finde, für mich persönlich, ganz persönlich, funktioniert das besser getrennt, so das US-amerikanische Wrestling-Zeug und das mexikanische, so. Die Idee an sich, das zusammenzubringen, ist natürlich irgendwie nice, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich hab einmal in meinem Leben in Südamerika eine Lucha Libre-Show geguckt in La Paz. War halt ein völliger wilder Affenzirkus, so. Richtig geiler Shit, was da los war, so, ne?
Ja.
Und da war man halt, es ist natürlich unter dem, wie ich das normal gucken würde, wenn das jetzt irgendwie gepaart worden wäre mit amerikanischem Wrestling oder so, dann wäre das halt irgendwie total seltsam gewesen. So war es auch seltsam natürlich, aber irgendwie stimmig, weil das eine riesige Party war, so von irgendwelchen Wahnsinnigen, so irgendwie, ne? Was halt irgendwie geil war. Deswegen, ich mag diese Sachen lieber isoliert in ihren eigenen Dingen, glaube ich.
Ja.
Diese Crossovers finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Verstehe ich ein Stück weit. In wohldosiert funktioniert das für mich halt gut so, ne? Wenn es so ein guter Ausflug ist und es gut ineinander greift, so wie jetzt halt hier. Man muss ja auch, also ich finde, das, was ich hier jetzt von Andrade und Bandido sehe, fügt sich für mich schon ganz gut da ein. Weil, und ich weiß gar nicht, ob das US-washed ist oder so, was sie machen und ob sie dasselbe Match bei, keine Ahnung, CMLL worken würden. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ne? Aber es wirkt für mich auf jeden Fall nicht wie so ein Fremdkörper. Ich finde es dann schon schwieriger, wenn man so Paarungen hat, wo man merkt, wo man auch merkt, die checken einfach einander nicht.
Das so meine ich vor allem, wenn
rein
so
erzählerisch so, ne?
Okada gegen Mystico oder so. Ja. Da waren auch so komische Sachen.
Ja.
Also, ja.
Ja, das verstehe ich. Okay, ja.
Ja.
Ja gut, sehe ich. Okay, weil ich war gedanklich noch bei dem Match hier. Aber gut, dann verlassen wir doch Andrade und du hast extrem wenig über den Körper von Andrade gesprochen. Einfach, also du hast dich ja wirklich auf die Perfektion beschränkt und jetzt gar nicht so viel irgendwie auf Einzelheiten eingegangen. Aber na gut.
Ich kann auch nochmal von unten nach oben abgehen.
Nee, musst du nicht. Also ich will dich ja nicht in Verlegenheit bringen.
Also dieser rote Slip, Alter?
In dieser leicht saturnigen Oberfläche, wie es mir schien.
Also großartige Kleiderwahl, wirklich. Unfassbar.
Auch wirklich so genau die richtige Größe zu klein.
Ja. Ja, genau. Es ist wirklich eineinhalb Nummern zu klein.
Ja.
Ist ganz wichtig, so.
Ja. Andrade hat aber auch, das muss man schon sagen, für seinen generellen Körperbau einen auffällig winzigen Arsch.
Ja. Ja, doch. Das liegt aber an seinen absurden Schultern.
Das ermöglicht aber erst, dass er so ein kleines Höschen tragen kann.
Ja.
So.
Ja.
Das wäre bei Gaza zum Beispiel, wäre das nicht gegangen.
Gibt es einen Begriff, bei Frauen sagt man Camel Toe.
Mhm.
Gibt es bei Männern so einen Begriff?
Keine Ahnung. Wenn man
Elephant Schlong?
Wenn sich Schlong zu sehr abzeichnet, meinst du?
Ja.
Ja.
Warum gibt's da keinen Begriff für? Ja gut, eigentlich wundert es mich jetzt auch nicht, dass da keinen Begriff für gibt.
Nee, eben genau.
Also Männer finden es halt lustig und machen das und geben Begriff für Frauen.
Ja.
In der Hinsicht, Frauen denken sich halt, seid ihr bescheuert?
Genau.
Ich sag mal Elephant Slow.
Also,
zu Camel Toe.
Also du willst darauf hinaus, man hat einen guten Blick auf den Lörres von Andrade.
Ja. Alles auf Lucha Lörres!
Auf das Idolo. Okay.
Auf sein Idolo!
Ja, ich mag die Beziehung von Don Callis und Andrade El Idolo gerade total gerne übrigens, dass das sehr geschäftlich ist.
Mhm.
Also dieses Post-Match von Andrade war ja auch null euphorisch. Dann kommt da halt so Don Callis raus und schüttelt ihm so die Hand.
Ja.
Und es ist so, als hätten sie jetzt einfach, würden gerade den nächsten Termin besprechen.
Genau. Ja.
Das ist so geil schnörkellos. Im Anschluss an halt so dieses Playboy-Gehabe. Also
ja.
Weißt du, was ich meine? Dieses Wrestling-Ding verkaufte mir gerade als so, naja, das ist halt mein Job. Ich mach das halt extrem gut. Aber ja, was willst du halt machen so? Eigentlich will ich doch nur eine von denen hier mitnehmen und ins Hotel.
Ja.
Das ist schon echt, ja. Also es ist schon wirklich sehr gut. So
komplett.
Anders als bei, weiß ich nicht, so Ric Flair oder so, der dann ja auch so matchmäßig immer sehr emotional war und doll darüber kam, so, ist das hier so eine geile Lässigkeit drin. Ich sehr. Mag ich wirklich sehr.
Oh mein Gott.
So.
Ich bin gespannt, ob diese Episode 4 Stunden lang wird.
Mal gucken. So viel zum Thema Andrade. Ey, wir können das nächste irgendwie völlig bedeutungslose Match mit crazy Ansetzungen nehmen.
Ich finde das gut, wenn wir das wie eine Preview machen. Einfach picken.
Ja, ist doch gut.
Wild.
Abwechselnd.
Ja.
Okay, dann ich nehme jetzt Swerve Strickland gegen Brody King.
Ja.
Auch so ein Ding, das einfach, also wirklich überhaupt keine Bedeutung in der Geschichte der Menschheit hat.
Nein.
So, lass uns doch mal kurz darüber die Köpfe einhauen, wer von sich behaupten darf, er sei der gefährlichste Mutterficker.
Ja.
Leute schreiben uns, wir benutzen zu viele Anglizismen, damit bin wahrscheinlich vor allem ich gemeint, deswegen habe ich das mal einfach auf Deutsch gesagt.
Sehr gut, finde ich.
Die gleichen Leute schreiben uns aber auch, dass wir zu viel fluchen, insofern habe ich das jetzt auch nur teilweise gelöst.
An die Leute, die uns das schreiben, oder der eine. Es gibt sowas wie Explicit-Haken und sowas, die setzen wir immer. Die sind auch angegeben bei den meisten Podcatchern.
Ja, wir sprechen halt, wie wir sprechen, auch in echt.
Ja.
Verstellen uns leider nicht für diesen Podcast. Sorry, dass wir nicht den dass wir nicht den Anschein von Professionalität erwecken wollen. Dings, aber jedenfalls, also Swerve Strickland, tatsächlich, also Top 3 Wrestler der Welt bei mir, einfach so Full Package mäßig. So. Also einfach, ich mag alles an dem einfach. Genau, sagt ja von sich sehr gerne, er sei der gefährlichste Typ bei AEW und dann hat einfach, ich glaube, es war Kenny Omega behauptet, also ich finde ja, Brody King ist gefährlicher als du.
Ja.
Was du hast so, ist heel geturnt über diese Aussage im Prinzip. wenn man ehrlich ist, ist das kurz runtergebrochen, ungefähr die Geschichte.
Das ist wirklich passiert, Kenny, der Zankapfel von Kenny Omega wurde in die Mitte geworfen.
Ja. Also ungefähr das ist passiert, so wenn man jetzt ganz kurz runterbricht.
Krass.
Naja, und dann sagt Brody King, ah ja, stimmt, ich bin ja wirklich sehr gefährlich. Und dann treffen sie sich aufeinander.
Das ist die beste Zusammenfassung dieser Fehde, die man bekommen kann, glaube ich. Das ohne Fluchen. Ja, das stimmt, das ist passiert.
Das ist passiert.
Und jetzt haben sie den um den Titel des gefährlichsten Mannes gekämpft.
Ja.
Ja, gut. Ich finde, wenn du so ein Titel, also wenn es um sowas geht, ja, quasi, dann müsste man das Match eigentlich No-DQ machen, so, ja, damit man halt wirklich auch so diese Zementblock-Sachen und sowas vielleicht im Match bekommt und nicht irgendwie danach und dann wird's nichts. Zwei Typen, die irre sind und sich im Gefährlichsein übertrumpfen, können das halt in den Regularien eines normalen Wrestling-Matches nicht so gut machen wie bei einem fucking Street-Fight oder so.
Ja.
Deswegen bisschen komisch gebuckt in der Hinsicht.
Finde ich auch.
Und so war das Match dann auch. Natürlich ein gutes Match gewesen, aber hat mich jetzt irgendwie nicht wahnsinnig umgehauen. So, ich habe gefährlichere Dinge von Swerve gesehen und ich habe gefährlichere Dinge von Brody King gesehen.
Ja.
So.
Geht mir ähnlich, ja. War ein bisschen dann doch in, also ich mag beide total gerne. So, auch für das, was sie jeweils sind. So, sind einfach in ihrem ganzen Ding, wie sie es machen, unique, so.
Ja.
Brody King ist einfach ein special kind of powerhouse.
Ja.
Hat den schönsten Cannonball, den es gibt.
Stimmt.
Swerve Strickland ist durch und durch einfach so ein heftiger Motherfucker.
Ja.
Mit so einer crazy Mimik und Körpersprache und alles. Also der, boah, der versprudelt so eine Aura. Es ist unfassbar. So, aber irgendwie war es dann auch, also wirklich so ein bisschen egal.
Klar.
Und ich finde, und hier kommt dann aber eine Sache zum Tragen, die mich bei AEW auch in der Vergangenheit immer mal wieder gestört hat, und das ist die unnötige Gleichzeitigkeit von Dingen. Ich habe manchmal das Gefühl, AEW würde sich einen Gefallen tun oder würde mir einen Gefallen tun. Ich sag mal so, ich will da gar nicht diesen Weisheitsanspruch reinpacken, ne? So,
ja,
dass es richtig und falsch ist, sondern ich glaube, die wollen schon genau das, was sie machen. So, deswegen, aber es würde mir einfach einen Gefallen tun und der Wertschätzung, die ich so einzelnen Matches und Storylines geben kann, wenn sie einfach ein bisschen mehr Geduld hätten und zum Beispiel darauf verzichten könnten, nur weil sie jetzt gerade halt Swerve Strickland und Brody King in Wer ist der gefährlichste Motherfucker Feder haben, das jetzt zu pullen, während man eben Texas Death zwischen MJF und Hangman Adam Page auf der Card hat, anstatt zu sagen so, Leute, Brody King gegen Swerve, geile Idee, richtig gut, lass das mal in einem halben Jahr machen, so. Und das ist dann irgendwie das harte Match, was wir dann auf der Card haben, dass sich auch gegenüber vielleicht einem anderen harten Match, das wir auch haben werden, nochmal abheben soll und so richtig zeigen soll, da setzen wir einen drauf, so. Dass man das zu Ende denkt und nicht einfach nur, weil man das ganze krasse Zeug auf einmal haben kann, es auch gleichzeitig stattfinden lässt, sondern den Dingen auch die Zeit gibt und die Bühne gibt, die das Beste wirklich rausholen aus dieser jeweiligen Paarung und Geschichte. Das ist, fand ich hier halt echt schade.
Sehr schöner Gedanke, was dem sicher gut getan hätte. Hier hätte man sogar das machen können, was ich im Wrestling liebe und was viel zu selten passiert. Und wenn es passiert, gehe ich immer voll drauf ab. Man könnte hier so diese beiden Typen nehmen und die so über zwei parallel verlaufende Stränge aufbauen.
Oh ja.
Dass die immer wieder mal so alle zwei Wochen sich über den Weg laufen, aber jetzt kein Match haben oder so, aber halt inoffiziell dieses Ding aus kämpfen, wer der gefährlichste ist.
Geil.
Das wäre so schön mit diesen beiden. Und
geil,
dann irgendwann, na, du hast gerade gesagt, ein halbes Jahr, nimm halt ein halbes Jahr. Später clashen sie.
Ja.
Und dann geht's halt wirklich um sowas. Und dann hast du auch kein Texas Deathmatch auf der Karte, dann hast du halt nur das hier, ja, als ein, was weiß ich, Buried Alive Match. So. Also, oder Cracker Barrel Match wäre noch geiler. Ja, also das hätte man hier machen müssen. Das ist ein guter Punkt. Also das jetzt in zwei, drei Wochen hier zu erzählen, eigentlich Quark.
Schon, ne?
Ja, ja.
Find
voller
ich auch.
Gute Gedanke, also sehe ich auch so. Ja.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach daher kommt, dass Brody King nach dem World Title Match gegen MJF halt einfach den Status hat, für Swerve ein cooler Gegner zu sein, so auf Augenhöhe, und man sich nicht sicher war, ob man ihn da länger halten kann oder halten will, vielleicht auch, wer weiß.
Brody King meinst du?
Ja, genau. Mhm. Aber trotzdem, ich find deinen Gedanken mit, erzähl doch diese Geschichte von den gefährlichsten Dudes in jeweiligen Einzelmatches, die haben.
Viel wert,
so, und wo man dann halt vielleicht mal vorbeikommt und ihm nochmal Blicke zuwirft und nochmal einen Kommentar ablässt und übereinander redet.
Ja.
Und bau das mit Spannung auf, wenn sie irgendwann aufeinander knallen. Geil. Das
ja.
Also hätte ich viel mehr gefeiert, ja. Schade.
Ja. Ja, ein bisschen gerusht halt, ne? Also, ja. Rushing ist halt ein Ding. Also AEW funktioniert ja auch in einer anderen Geschwindigkeit als WWE.
Das
ist
richtig.
In ganz vielerlei Hinsicht. Das,
ja.
Was irgendwie weird ist, weil gleichzeitig hatte AEW auch mit die längsten Longtime-Stories, so, ne? Diese
voll.
Hangman-Omega-Nummer und sowas.
Ja.
Da werden ja auch durchaus sehr lange Geschichten erzählt, aber halt in der Frequenz sind es dann doch eher so die schnellen Nummern, die da geschoben werden.
Ja.
Ja.
Gerade auch bei vielen potenziellen Main-Eventern, so, muss man ja sagen. Die treffen sich ja gefühlt alle 3 Tage in irgendwelchen crazy Matches, so.
Ja. Das ist natürlich auch eine riesen, ist immer noch ein riesen, riesen Roster, ne?
Das ist auch ein riesen Luxus, so viel Qualität aufeinander schmeißen zu können, so, muss man sagen. Aber ja, na klar.
Ey, Mann, AW sagt immer, we're the best wrestler, so, ne? Und, du, ich glaube, das stimmt sogar.
Das ist also nicht gelogen, ja.
Das sind schon wirklich einfach so in-ring die besten Wrestler, so, die man in den USA und so auf der Welt so findet irgendwie. Klar, könntest du jetzt auch irgendwie vielleicht so 3, 4, 5 Namen nennen, die jetzt bei der WWE unter Vertrag sind und die sich da einfügen könnten und dann einfach so mitmachen, wie das jetzt so ein Jumper macht oder so, ne? Die können das natürlich auch und sind krass so und so, auch ein Rollins könnte da jetzt heftiges Match machen und so. Aber diese Menge und dieser intrinsische Wunsch, diese Matches zu wrestlen, wenn ich so einen Kyle Fletcher nehme oder so, ne? Also die wollen das halt so richtig. Die wollen sich da beweisen, wie heftig die im Ring sind. Und das macht was. Die sind halt richtig krank dabei. So.
Ich höre diesen Satz, we're the best wrestle, auch inzwischen immer mit so einer Betonung auf dem Wrestle.
Ja.
Weil, jetzt gar nicht, weil es woanders kein Wrestling gibt, sondern weil die meiste Zeit die halt basically einfach nur wrestlen. Also weißt du, die Randomness, mit der mitunter halt, keine Ahnung, Kenny Omega versus, weiß ich nicht, wen der jetzt seit seinem Comeback so alles getroffen hat, einfach so in der Weekly angesetzt wird, so wo man theoretisch einfach eine ganze Storyline drauf hinbauen könnte, nach dem Highlight-Prinzip so, ne, und so richtig mit Spannung aufbauen und nee, das passiert da. Und auch so dieses Mike Bailey gegen Kai Flechter-Ding. Kai Flechter übrigens.
Alter, richtig gut. Fletschka hat sie eben, jetzt ist sie Flechter.
Ja, Kai Flechter ist sein deutscher Name.
Ja.
Also, dass das einfach so nebenbei passiert, wie so beiläufig, weißt du, du hättest es überskippen können aus Versehen.
Ja.
So, aber es ist einfach fantastisch. Das ist ein Wert und auf der anderen Seite halt, ja, wie gesagt, halt so ein Dauerkick.
Stimmt.
Der so manches Mal dann etwas verpuffen lässt, so. Und so ein Verpuffen hatte ich halt, wie gesagt, bei Swerve und Brody King. Ich bin jetzt auch nicht böse, aber es hätte mir auch wirklich nicht gefehlt, wenn es nie stattgefunden hätte. Und das ist schon dann irgendwie schade.
Mhm.
Ist nicht ärgerlich, aber schade.
Ja, lasst es atmen.
Ja.
So, was haben wir noch hier? Ich nehme wieder random irgendein Match.
Geil.
Ich habe eben schon über Kyle Fletcher geredet, ne?
Kai Flechter. Ist der Gag auch tot. Reicht jetzt.
Hier auch so ein Match mit zwei so Dudes, die sich was beweisen wollen. 23 Minuten lang. No Time Limit Match for the AEW Continental Championship. Jonathan Moxley gegen Konsuke. Kann man jetzt auch nicht blöd aussprechen, ne?
Nee.
Konsuke. Take a shitter, hat der MJF mal gesagt.
Take shitter, ja. Auf jeden Fall. Ist dafür das, ne? Genau, ist take shitter. Ja. Dings.
Takeshka ist halt, ja, genau. Also, ja, das Match.
Ey, Mann. Ja. Takeshka auch so ein Typ, den du sofort in jede Top 3 eigentlich in-ring-mäßig packen kannst.
Ja.
John Moxley. Ich find den ganzen Weg der Death Riders hochgradig seltsam. Diverse Dinge, wenn man so, wie ich dann halt immer so rein und raus oszillierender, durch diese Salontür rein und raus gehender.
Rein und raus, AW ist einfach nur Sex.
Genau, ja. Gast. Du arbeitest daran, dass es die Headline wird, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Habe ich dich jetzt rausgebracht?
Nee, völlig okay. Ich finde diese ganze Genese zu was die Death Riders jetzt gerade so geworden sind, sehr bemerkenswert. Wie manch andere Geschichte auch. Die Young Bucks sind auch so ein Fall. Ich finde, also wir hatten das, glaube ich, als wir das letzte oder vorletzte Mal über AEW gesprochen haben, auch schon so dieses verrückt eigentlich, dass die Death Riders mit dem Anspruch, den sie haben und mit dem, was sie so vor sich hertragen, als so Bewahrer
des Friedens.
Nicht des Friedens, aber so des echten, ehrlichen Faust-Handgemenges, ist das Wort, das ich gesucht habe. Halt natürlich mit überharten Mitteln. So, aber dass man das halt ausgerechnet bei AEW als Heel-Gimmick erzählt hat, so. Hm. Und aber weil man es hat und weil man es mit dieser extremen Härte erzählt hat, also ich meine, die haben halt versucht, Daniel Bryan umzubringen.
Ja, wollen ihn ersticken.
Die wollten ihn einfach fucking ersticken mit einer Scheißtüte und nicht nur einmal so.
Ja.
Und jetzt sitzt er halt so völlig selbstverständlich am Kommentatorenpult und ist einer der nöligsten Kommentatoren im Wrestling. So.
Eine Tonlage, ja.
Das ist crazy. So und erzählt halt so ganz normal davon, was da so im Ring passiert und dass John Mox ja auch einfach echt gerader Typ ist so.
Ja.
Ich hab echt ein Problem damit, wie schnell das geht, dass der Typ wieder okay sein darf. Weißt du, was ich meine?
Mm.
Das ist, also wie gesagt, der hat einen der beliebtesten Wrestler der Welt umbringen wollen und Leute sind so, yo, das machen wir halt. Also,
ja.
Und ich kreide das nicht Moxley an oder so, sondern mich stört halt diese Inkonsequenz von solchen Extremen.
Mm.
Wenn du halt so doll wie AEW ins Extreme gehen willst bei deinem Storytelling und Grenzen überschreiten willst, dann mach das auch konsequent und lass das Konsequenzen haben. Leb damit, dass dieser Charakter das halt an sich kleben hat und einfach kein Good Guy mehr werden kann.
Mhm.
So. Das geht für mich einfach nicht zusammen. Es funktioniert nicht. Und klar, ich fand vorher das, wofür John Moxley stand, schon cool und korrekt, so aus so einer Wrestling-Perspektive, und ich finde das auch immer noch, aber das ist halt wie so ein Fleck da drin, wie so eine Episode, die kann man, finde ich, irgendwie nicht wegignorieren. Mhm. Und deswegen bleibt er für mich weird. Ich kann, und John Moxley ist ein Charakter, der lebt doll von seiner Ernsthaftigkeit, aber ich kann den auf eine gewisse Art dadurch nicht mehr ernst nehmen, weil etwas mit das Krasseste, was der je gemacht hat, einfach gar keine Bedeutung mehr haben soll.
Mhm.
Das finde ich echt problematisch.
Mhm.
So.
Der hat sogar, der, kannst du das Display wieder ein bisschen dunkler machen, Alter, das blendet mich. Ohne Entschuldige.
Du bist vorhin so nah rangegangen, dass ich mir dachte, du brauchst eine Lesehilfe.
Wie so eine Tageslichtlampe, Alter. Eigentlich. 8 Millionen Lux in meine Fresse. Interessant, dass ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht habe wie du. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man Moxley mal so sieht. Ich war damals idealistisch vor allem. Also, ich sag mal, die Werte, die John Moxley verkörpert hat und die er in die Promotion bringen wollte, war ich dabei am Anfang so, ne? Die Mittel waren zweifelhaft,
ja.
Aber ich war dabei. So coole Agenda, die er hatte, so kannst du auch als Heel-Truppe erzählen.
Mhm.
Und der hat ja sogar nicht nur jetzt irgendwie versucht, Leute zu töten, der hat ja auch wirklich der Promotion den Titel weggenommen.
Ja, ja.
Der ist Champ geworden, hat den Titel nicht mehr gezeigt, einen Koffer gesteckt und an Marina Shafir gekettet. So, der war weg. Und alle möglichen Topfaces haben sich an ihm abgearbeitet. Irgendwann hat's Hangman dann geschafft, so.
Mhm.
In einem Texas Death, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ja. Tatsächlich eine schwierige Nummer. Und jetzt ist er mehr so eine Tweener-Figur, die halt irgendwie cool ist mit Takeshka, so da ein bisschen die Face-Seite von Takeshka so rausholt, aber gar nicht über quasi sein Heel-Tum so, sondern einfach, ja, er ist halt so, wie er ist, kriegt gute Reaktionen, mal so, mal so. Der Einzige, der das so sieht in der Promotion wie du, ist offenbar Will Ospreay. Also der hat gar keinen Bock darauf, der hat nichts vergessen und der kommt einfach wieder raus und will Moxley töten.
Ja,
so.
Ist richtig.
Ja, aber du hast vollkommen recht, ja. Das macht Death Riders tatsächlich zu einer seltsamen Faction.
Ich meine, die haben von ihrem Verhalten nicht viel eingebüßt, ne? Die sind halt, was sie sind. Aber gleichzeitig sind sie halt Antagonisten von Don Callis. Und die Don Callis Family ist schon so die Nummer 1 Heel Faction bei AEW. Das ist schon irgendwie klar. Und ich
Moment. Die Ops unter Hook.
Halt deine Fresse. Aber okay, da können wir gerne auch rein. Aber und natürlich kann ich das aushalten, dass es zwei Heel-Factions gibt, wenn man die Death Riders weiterhin knallhart als Heels sehen will, die einander beharken. Das finde ich ja sogar gut, wenn nicht immer alle, die Face sind, zusammenstehen und nicht immer alle, die Heels sind, irrational zusammenstehen. So.
Ja.
Und dass da unterschiedliche Interessen gibt. Aber ich würde halt tatsächlich John Moxley als Einzelperson bei Death Riders schon rausheben, weil du hast ja recht, der kriegt ja gute und positive Reaktionen, so.
Mhm.
Und der ist einfach, also, auf so, der ist mir einfach zu wenig problematisch in seiner Darstellung. Das kann, also so, es wird mir zu doll ignoriert und das finde ich halt schade. So, Ja, keine Ahnung.
Habe ich verstanden. Ja, absolut.
Aber gut, Match. Ey, ich habe auch das Match nicht richtig verstanden. Und da war mein Problem nicht John Moxley. Ich habe das Problem, dass Takeshita hier derjenige ist, dem das, was man gerade mit ihm machen will, also in der Don Callis Family, arbeitet er sich ja so ein bisschen ab und scheint gegen gewisse Dinge zu turnen, die dort so gang und gäbe sind. So hat sich ein Fädchen angelacht mit Okada um die Gunst von Kyle Fletcher, der natürlich der sexieste Typ in der Don Callis Family ist, was vor allem Don Callis sehr genau weiß und zu verstehen geben will.
Ja.
Keine Ahnung. Also wenn dieses Match dazu beitragen sollte, Takeshita weiter in Richtung Face zu pushen, dann hat ihm das nicht so doll geholfen, weil es stand ihm nicht gut, dieses Match.
Ich glaube, Richtung Face zu pushen im Endeffekt schon so. Er kam ja noch zurück und hat den Handshake gemacht und so. Also den Face-Weg sehe ich weiter, den Face-Turn-Weg. Aber vielleicht meinst du auch das, was ich jetzt sage. Er hat halt das Face nicht gut verkörpert im Match.
Ja, das meine ich.
Von dem, was geplant war, ist das richtig gewesen, aber er konnte es nicht performen.
Genau, es steht ihm nicht gut.
Ja, okay, dann meinen wir das Gleiche. Ja, das ist halt, die Performance war halt nicht gut genug. Mhm. Auf dem Level. Und vielleicht ist das der Grund, warum Takeshita noch kein Main-Eventer ist, ne?
Denkbar, ja, guter Punkt.
Dass er es nicht kann. Dass er es einfach nicht kann. Das ist vielleicht auch aus seinem Background so, dass man im japanischen Wrestling so, er war ja in Japan halt eben seine ganze Karriere lang, dass man das anders erzählt, dass man solche Dinge anders erzählt. Und diese Sachen, die er jetzt so gezeigt hat irgendwie, die waren oft so ein bisschen, also alles, was so in Richtung Emotionen ging und so und was auch mit Selling zu tun hat im Endeffekt, also nur mimisches Selling, sein Körper sellt perfekt so, aber sein mimisches Selling war so ein bisschen off.
Ja,
drüber auch so, das habe ich nicht so geglaubt, also ich habe ihm vieles nicht geglaubt in dem Match.
Ja, genau, voll. Und gerade so ein Moxley Match braucht aber diese Glaubwürdigkeit, ne? Der kommt halt von genau dem so. Schon schade, weil ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich eine geile Paarung so. Hier mochte ich auch sehr gern, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja fast so ein bisschen wie das, was du bei Swerve und Brody King so herbei erzählt hast. Auch im Schnelldurchlauf, auch nicht mit viel Zeit, aber schon so ein bisschen dieses, die begegnen sich immer mal wieder und dann gibt's halt Blicke und den Gedanken, ey, wir müssen das nochmal untereinander austragen. Dann gab es das Match, to be fair, ja auch schon mal und es endete in einem Time-Limit-Draw.
Ja.
So, und jetzt halt einfach ohne Time-Limit nochmal 3,5 Minuten länger.
stimmt, ja.
weiß ich nicht. Bisschen schade, weil ich mir mehr erhofft habe hier, vor allem von Takeshita. Moxley hat seinen Moxley-Job gemacht, so muss ich sagen. So wie ich den gewohnt bin.
Haben sie ja gut gegeben, natürlich, und so alles absolut wie erwartet, so. Aber wie gesagt, man hat's ja echt ein paar Tage vorher gesehen, ne?
Ja, ein paar Tage. Aber ja. Aber gut, Takeshita ist dann halt einfach bei New Japan Main Eventer gewesen, ne? So.
Weiß ich gar nicht, war er das?
Ja, der war Champ auch.
Okay.
Ja.
Wie, der war World Champ? Der war New Japan World Champ?
Yes.
Holy moly.
Bis vor kurzem.
Das wusste ich nicht. Was? Ja, doch, natürlich. Das hat sich ja sogar rein oszilliert in die Shows. Ja,
genau.
Stimmt.
Ja, genau.
Okay. Klar. Ja.
So, und vielleicht deswegen hätte ich dann halt auch erwartet, dass wenn der hier zurückkommt und man ihn eben gerade über diese Don Callis Family Geschichte halt so rausziehen will aus dem Heeltum, dass da halt mehr kommt. Aber ja, es hat nicht so richtig gut funktioniert. Schade eigentlich.
Jo.
Wirklich schade. Ich mag den sehr, sehr gern und sehe den sehr, sehr gern wrestlen.
Cleaner Sieg Moxley.
So ist es. Ich bin dran, ne?
Ja.
Geil, wie das wirklich diesen Preview-Modus hat.
Kannst halt machen bei so einer Karte.
Ja, dann lass doch einfach, bevor wir irgendwie das völlig vergessen, darüber sprechen, dass Tekler einfach fucking Women's World Champ bei AEW ist.
Ja.
Und hier zum wiederholten Male, und zwar gleich dreimal, auf Chris Statlander getroffen ist in einem 2 out of 3 Falls Match. Ich muss gar nicht so viel über das Match reden oder so. Ich will eigentlich vor allem nur sagen, ich mag Tekla extrem gerne. Ich glaube, Tekla ist aktuell meine liebste weibliche Wrestlerin.
Die heißt ja wirklich Tekla.
Die heißt einfach Tekla.
Also mit bürgerlichem Namen.
Also würde man das dann Tekla aussprechen?
Wahrscheinlich. Ist das in Österreich ein ganz normaler Name oder so?
Ich kenne das auf jeden Fall auch aus Norddeutschland als ganz normaler Name, ja.
Krass. Ja.
Aber Tekla ausgesprochen. Keine Ahnung, ob es in Österreich Tekla ausgesprochen wird oder ob das nur die eingeenglischte Version ist.
Wahrscheinlich.
Ja. Ich bin schon froh, dass sie nicht Tekla sagen.
Geil. Ja.
Ja. Aber ich liebe Tekla wirklich. Das ist meine Lieblingswrestlerin gerade. Die macht mir so einen Spaß als Charakter. Die macht mir so einen Spaß im Ring.
Ja.
Ich finde die seit ihrem AEW-Debüt fortwährend großartig. Und gerade der Run, auf dem sie jetzt ist, mit dem sie so urplötzlich auch Champ wurde, ich liebe es komplett. So, ich brauche Chris Statlander nicht so dringend, aber Tekla liebe ich ganz doll.
Hat mich auch mega überrascht, dass sie so schnell dann Champ wurde. So.
Ja.
Jetzt noch ein Videopackage gehabt, wo sie Deutsch redet.
Extrem unnötig.
Ja, super unnötig.
Besser sind die Momente, wo ihr das so als Tourette rausrutscht. Sie hat irgendwann auf der Road zu diesem Match hat sie einfach so, ich glaube so, was willst du, Junge? Oder so, oder was los, köstlich. Junge? Über Chris Statlander gesagt.
Junge auch.
Ja, geil.
Die ist, also, ist eine herrliche Charakterdarstellerin einfach. Also diese Toxic Spider macht einfach Hölle Spaß, weil die halt wirklich komplett unberechenbar ist. Ja. Die bricht mit allen möglichen Wrestling-Normen. So, ne, irgendwie, was die mal macht, so. Einfach, das denkt die sich auch wirklich in diesen Momenten aus, wo die das
auch
macht.
Ja, ich glaube auch.
Nee, ich korrigiere, sie denkt das danach. Sie hat es vorher gemacht. So.
Sehr gut.
Irgendein weirdes Gehabe, so immer. Wie sie geht und so. Und dabei ist sie halt, und das ist halt so lustig, weil sie gleichzeitig so karikaturhaft wirkt, weil sie halt auch echt klein ist. Mhm. So, ich habe sie ein bisschen verglichen mit der bösen Schwester von Thea Hale.
Ja.
So,
ja.
Die sind so.
Oh, so zutreffend, crazy.
Die haben echt Ähnlichkeit, so vom Typ her, so körperlich auch irgendwie beide so klein und super aufgedreht und so. Die beiden würde ich gerne im Tag-Team sehen. Ja, geil. Thea Tekla, Tekla Thea, das ist ja verrückt.
Stimmt, die fangen ja auch noch beide mit T-H-E an. Ne?
Völlig verrückt. Ja.
Ja. Tekla Hale.
Also mir macht
Hale Tekla.
Hale Tekla. Also mir macht sie auch wahnsinnig Spaß. So, ja, keine Ahnung. Ja, also ich verstehe deine Liebe für sie. Ich bin ja so, ja, ich finde sie auch cool. Aber ja. Ja.
Weiß ich nicht.
Ist mal was anderes.
Genau. Ja. Und ich finde sie bei all dieser Uniqueness gleichzeitig auch irgendwie so sehr Vintage-Heel-mäßig. Mhm. So, weil das jetzt auch in dieser Überdreht- und Überzeichnetheit wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen, so. Auch wie sie betont, wie sie Promos hält, so. Das ist so drüber. Aber es ist halt auch so Vollblut-Heel-Game auf so eine richtig oldschoolige Art.
Ja.
Voll in den Hass reingelegt, obwohl man ja eigentlich vieles an ihr mögen könnte, weil sie einfach echt spektakulär und interessant ist.
Ja.
So, aber sie kostet es tatsächlich aus, einfach Sachen zu machen, die eben scheiße sind. So, das mag ich schon wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin mir nicht mal sicher. Also ich habe gerade so einfach so zugestimmt, als du sagtest, so, die macht viele Dinge einfach so und denkt erst hinterher. Ey, ich unterstelle Tekla tatsächlich eine extreme Berechnung, so. Also die ist ja auch so Künstlerin und sowas ansonsten in ihrer Freizeit. Ich glaube, alles, was sie macht, ist zu einem gewissen Grad sehr genau geplant, im Sinne von, sie hat eine klare Vorstellung davon, was sie sein will und was dazugehört und was nicht dazugehört, und kann die dann aber in den Momenten sehr befreit und intuitiv ausleben.
Redest du jetzt von ihrer Real-Life-Person oder ihrem Kayfabe-Charakter?
Von ihrem Kayfabe-Charakter.
Okay.
Ich glaube schon wirklich, die hat sich sehr genau Gedanken darüber gemacht, was sie sein will so als Wrestlerin und wie diese Figur funktioniert, sodass sie diese Sachen dann einfach so machen kann, ohne dass sie halt berechnet und kalkuliert wirken und einfach funktionieren. So. Also sie lebt diesen Charakter, glaube ich, halt echt doll. Auf so eine Art. So.
Ey, das auf jeden Fall, sonst könnte sie das nicht so gut machen.
Ja.
Ich hab beim Gucken so ein bisschen den Vergleich gezogen zu ihr und der Darstellung japanischer Wrestlerinnen bei WWE.
Ja.
Dieses Wahnsinnige und so, was man so in Teilen, Tekla ist in Teilen irgendwo bei Asuka zu finden, bei Julia zu finden, bei Io Sky zu finden. So, das Bunte auch und so, ja. Verrückt, dass man das mal mit einer Nicht-Japanerin macht.
Ja.
Auch. Aber ja, du magst recht haben, keine Ahnung. Also wie das, müsste man sie mal fragen.
Ja,
Laden wir sie mal ein.
Genau, laden wir sie mal ein. Ist auch einfach nur mein Gefühl, aber ich mag die wirklich sehr gerne. Tekla gegen Chris Statlander kann man sich schon angucken. Shepard schon, ne? So, also.
Ja.
Ist jetzt auch keine Zeitverschwendung, das zu machen.
2-1, 2 out of 3 falls. Ja, genau. Die Sisters of Sin kam noch dazu.
Jo.
So, war ein bisschen, ja, berechenbar.
Genau. Aber wie sie nach dem Match noch zurückhalten mussten, weil Tekla als die kleinste von den dreien dann noch auf die viel größere Statlander weiter losgehen wollte.
Das ist fantastisch.
Das ist schon herrlich. Ja. Ich mag die Dynamik sehr, sehr gerne. Ja, gut. Gut. So, ja, wollte ich kurz mal reingehen. Viel Liebe für Tekla habe ich.
Ja. Yeah. Komm, ich gebe dir mal noch so ein Multiman-Match. Mm. Darby Allin, Orange Cassidy und Roderick Strong gegen The Dogs. David Finlay, Gabe Kidd, Clark Connors.
Die sind alle geil. Also in Ring sind die alle geil. Orange Cassidy müssen wir jetzt nicht rauf und runter erzählen, was man an ihm irgendwie weird finden kann und so. Darby Allin gibt mir, ich glaube, das hatten wir im letzten AW-Podcast vielleicht auch schon mal, gibt mir im Moment super wenig. So interessiert mich einfach ein Scheiß vom Typ her. Aber all diese sechs Dudes sehe ich unfassbar gerne im Ring. Roderick Strong ist
das Phänomen.
Wirklich fantastisch.
Der ist so alt.
Wie spektakulär dieser kleine Mann einfach ist.
Und so alt.
Ja.
Und der wird besser.
Ja, wirklich. Wirklich.
Je älter er wird.
Wie hoch der Leute wirft in Moves rein, wie schnell der ist, wie dynamisch der ist, wie er einfach den, ich lehne mich aus dem Fenster, schönsten Dropkick im Wrestling hat. Der springt den so hoch, weil er so ein kleiner Dude ist.
Erzähl das mal Okada.
Der steht so waagerecht in der Luft. Es ist wirklich, es ist ein Phänomen. Roderick Strong, Alter. Ja. Das zu den drei Faces vielleicht. Ey, die haben alle drei fantastische Nehmerqualitäten. Die können alle drei fantastisch austeilen. Die sind alle schnell. Das ist unbedingt spektakulär. Und The Dogs sind einfach drei auf unterschiedliche Art jeweils unangenehm Wahnsinnige. Ich lieb die komplett. Mhm. Also, der Moment, als David Finlay zu den eh schon wirklich wahnsinnigen, weirden Gabe Kidd gestoßen ist, der mit Clark Connors einfach einen geilen Typen an der Seite hat, den ich die ganze Zeit mochte. Das als Trio ist, hat für mich sofort funktioniert. Ist noch ein anderes Level von wirklich ekliger Typ mit dran. Super. Also, ich hab's geliebt.
Ja, diese Dogs sind tatsächlich absurd unangenehm.
Mega.
Mit einer wirklichen krassen Gefährlichkeit dabei, so, ne? Also, die töten dich halt so.
Ja.
Also, das verkörpern die halt irgendwie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Also, ist halt auch lustig, AW schnappt sich dann einfach so eine Faction von New Japan und nimmt die halt so rüber in kürzester Zeit. Irgendwie mit Gabe Kidd angefangen.
Nacheinander auch so, ne?
Ach so, nacheinander einfach so rübergeholt. Also die hießen bei New Japan, die gehören zum Bullet Club und hießen da so War Dogs. Hm. Ich weiß nicht, ist eigentlich eine Degradierung jetzt von den War Dogs zu den Dogs zu kommen. Das ist einfach nur noch Hunde. Vorher waren es Kriegshunde. Keine Ahnung, was das soll. Das Publikum muss noch warm werden mit denen, habe ich das Gefühl. Hm. Die funktionieren, glaube ich, noch nicht so bei dem Großteil des AW-Publikums wie bei uns beiden. Aber ja, also ich liebe die halt auch. Ich liebe die halt auch. Ich habe David Finlay als Heel so ein bisschen verfolgt bei New Japan. Der ist schon wirklich sehr unangenehm und sehr krass, irgendwie auf eine Art, charakterlich so.
Das strahlt er echt aus mit auch der Fresse, die er
ja,
zieht.
Ja, diese Fresse und ja, ist schon klar, Connors muss ist auch schwer zu greifen. Du hast so Fear and Loathing in Las Vegas
voll
Bezüge natürlich gemacht.
Ja, ja.
Der kommt so von, der ist auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, der hat so ein Jäger-Ding auch drin gehabt, irgendwie, so ein Großwildjäger-Ding mal.
Okay.
Sein Nickname ist 100 Proof. Das 100 Proof nennt man halt so irgendwie in der Alkoholbranche, wenn du einen Whisky hast zum Beispiel, der ist 100 Proof, dann hat er mindestens 50%. Oder nee, der hat dann genau 50% Alkoholgehalt.
Ja.
So, in England glaube ich ein bisschen mehr, das ist dann irgendwie 57 oder so. Mein Alkoholwissen beschränkt sich hauptsächlich auf Bier und Whisky und deswegen fand ich das super lustig, als ich gehört habe, dass der 100 Proof sich nennt. Auch so ein ganz schmieriger Typ irgendwie,
ja,
den man halt echt gar nicht über den Weg trauen will. So.
Nee.
Auch
schmierig ist genau das.
Ja.
Ist treffend. Ich habe gestern beim Gucken immer so sleazy gesagt.
Sleazy, im Prinzip.
Ja, genau, ja. Weil ich nicht auf ein gutes deutsches Wort kam, aber schmierig ist es. Ja.
Und Gabe Kidd, müssen wir nicht drüber reden, so, ne? Gabe Kidd ist irgendwie so eine mutierte Version von Kyle O'Reilly für mich.
Wunderbar. Ja.
Ja. Was so? Ja. In irgendeinem Labor, vielleicht da, wo Will Ospreay wieder hergestellt wurde, einfach gemacht so irgendwie.
Ein missglücktes Experiment mit der Genetik von Kyle O'Reilly, ohne Scheiß.
Wirklich, also ganz, ganz schlimm, Gabe Kidd, im besten Sinne.
Ja.
Ja, und dann ballern die jetzt gegen drei Faces halt hier von AW los so. Ich find's schade, dass sie hier verloren haben, weil wenn du so eine Faction so reinbringst und die halt wirklich irgendwie gefährlich sein soll und so, ey, dann lass die im Debüt gewinnen so. Das tut jetzt irgendwie Darby Allin und Orange Cassidy und fucking Roderick Strong nicht sonderlich weh, wenn die jetzt gegen so eine etablierte Faction quasi, die machen das ja schon ein paar Jahre zusammen, verlieren. Habe ich nicht verstanden, warum man hier die Faces overgehen lässt.
Ja, verstehe, also check ich total den Punkt. War auch mein initiales Gefühl so, ich hätte die auch lieber hier overgehen sehen. Gleichzeitig habe ich das ein bisschen schon kommen sehen, weil im Aufbau dieses Matches im Prinzip die Dogs die ganze Zeit die Oberhand hatten. So, und ich meine, der Kern dieser Geschichte ist ja dann doch, dass Darby Allin und Gabe Kidd sich wirklich auf den Tod hassen.
Ja, so, und die hassen sich. Spucken sich sogar Postmatch noch an.
Genau, und auch wirklich sich einfach am liebsten umbringen würden.
Ja.
So. Und wahrscheinlich dafür bezahlt werden, dass sie es nicht tun von Tony Khan. So, ey, ja, mach doch stattdessen einfach Match. Hau doch einfach ganz doll aufs Maul, aber bitte lasst euch dafür dann leben, okay? Ja. So. Und ich fand die, also so im während des Postmatches dann, als ich realisierte, wie das eigentlich zustande gekommen ist, nämlich, dass Darby Allin einfach Gabe Kidd, der für mich schon David Finlay hin oder her, so als i-Tüpfelchen, das als letztes ins Stable kam, hier so die Leitfigur ist und auch so der Main Guy, was so sein auf der bösartige Motherfucker-Skala sozusagen, den hat Darby Allin ja weit weg neben der Ringrampe einfach mit einem Kabelbinder festgekettet so und aus dem Match genommen.
Was die Produktion verkackt hat zu zeigen, ja.
Richtig, aber man hat es dann halt oft genug noch eingeblendet, dass der da irgendwie festhängt so. Und die Idee davon, dass du den gefährlichsten Typen von denen rausnehmen musst, damit du dann 3-2 gegen die anderen gewinnen kannst, macht es für mich erträglich, dass man das hier so erzählt, vor allem wenn die Faction vorher zu dritt die ganze Zeit die Oberhand hatte.
Ja, stimmt.
Ich check aber total, wo du herkommst. Ich fänd's auch geiler, wenn die jetzt einfach durchmähen würden. Und zwar gerade durch 3, ja, so Fringe-Main-Event-Face-Guys. Wobei Roderick Strong ist das nicht.
Nee.
So, aber ja. Darby Allin und Orange Cassidy, die dippen da halt immer mal wieder rein. Die haben halt immer mal wieder so Championship-Matches gehabt.
Ja.
So, das hätte man schon eigentlich auch gewinnen können. Aber ich check trotzdem die Story so. Du musst halt einen der Hunde anleihen, damit du die anderen quasi unter Kontrolle kriegst, weißt du?
Ja, ja. So. Ey, aber das ist ein guter Punkt. Ja, das macht, das stimmt mich ein bisschen versöhnlicher damit. Generell so ein Ding bei diesem Event auch wieder, reden wir auch immer drüber, wenn wir AW-Reviews machen. Produktion verkackt dann doch wieder ein paar Sachen einfach, ne?
Leider, ja.
Also, dass sie das nicht gezeigt haben, dass die Kommentatoren dann irgendwie erzählen müssen, so. Also, keine Ahnung, also wir sahen halt einfach, dass Darby Allin wieder im Ring ist, nachdem er sich da hinten mit Gabe Kidd durch irgendwelche explodierenden Mischpulte geballert hat. So.
Ja.
Und dann frage ich mich so, okay, wo ist denn Gabe Kidd, Alter? Und dann sagt irgendwie Excalibur, huh, offenbar hat Darby Allin Gabe Kidd angekettet da hinten irgendwie mit dem Tape-Band, was Orange Cassidy ihm gegeben hat.
Ja.
Ich so, ah, okay, also zeig das so doch.
Alle Dinge einmal aufgezählt, die in dieser Verkettung das möglich gemacht haben, weil sie nicht deutlich genug gezeigt wurden. Ja, guter Punkt.
Nachher gab es noch irgendwie, wir reden gleich noch über Ronda Rousey, irrerweise, da hat man auch jetzt irgendwie am Ende nicht gesehen, dass Marina Shafir dann noch Tony Storm einen mitgegeben hat und so. Also es gab so ein paar Momente, man hat nicht gesehen, dass MJF am Ende diesen Diamond Ring noch angezogen hat, der aber wichtig war und so. Irgendwie verkackt AEW immer so 2-8 Dinge zu zeigen, die wichtig sind für Sachen und das, ne, emotional bist du dann nicht da drin, wenn dir das Excalibur erzählt. So, du musst die Sachen schon sehen.
Der Aha-Moment, es zu erleben, ist schon geiler, als wenn es dir hinterher jemand erklärt. Ne?
Immer.
Ist halt wie so ein Witz, den dir jemand dann erzählen muss und du bist, ah, oh ja, stimmt, das war witzig.
Ja.
Und lachst halt einfach nicht. Ja. Ja, der war echt clever. Ja, clever, smarter Witz, guter Witz.
Ja. Aber ja, Mann, ich hab Bock auf The Dogs. Match war auch geil, so, ne?
Ja, voll.
Krank Scheiß gemacht. Ich fand auch diese explodierende Pultnummer eigentlich ganz cool.
Vor allem, dass es immer noch mal mehr explodiert.
Ja, natürlich. Ja.
Ja.
Schon geil. Darby Allin macht weiterhin Spaß. Ich verstehe voll, wo du herkommst, wenn du sagst, du ihn gerade nicht so fühlst. Darby Allin ist halt für mich ein Loner oder mit Sting.
Ja.
So, und alles andere funktioniert nicht so gut für mich. Ja. Also, dass er jetzt mit diesen beiden Leuten da rumhängt. Mir kann doch keiner erzählen, dass Darby Allin Bock hat, mit denen abzuhängen.
Nee, das ist einfach, also basically sind das wahrscheinlich einfach zwei Dudes, die auch den Dogs aufs Maul hauen wollen und dann macht man das halt miteinander.
Ja, das ist
halt
scheiße. Das kriegt man bei WWE auch an jeder Ecke erzählt.
Ja,
so.
Ja, genau.
Das sind diese Face-Zusammenschlüsse, so, auf die ich irgendwie keine Lust habe. So, auch Darby Allin ist auch eigentlich so ein Typ, ist ja ein sehr uniker Charakter so im Wrestling-Business. Sage ich ja immer, es gibt viel zu wenig Grunge-Charaktere.
Ja.
Darby Allin eigentlich der Einzige. Ich weiß gar nicht, ob das so sein Weg ist, wie ich Darby Allin verstehe, dass er sich jetzt mit irgendwelchen Hurensöhnen so zusammenschließt, um halt sein Ding irgendwie zu machen. So.
Nee.
Für mich ist das eher der Typ, der sucht dann halt doch auch alleine den Weg irgendwie. Ich weiß nicht, passt mir nicht so.
Also ich war schon bei dieser Sting-Nummer ja echt skeptisch, so, ne? Ob das funktionieren kann. So, und das hat mich dann eines Besseren belehrt, weil das tatsächlich gut funktioniert hat, auch erzählerisch.
Ja, die Vater-Sohn-Nummer war super.
Genau, weil Sting ja basically auch sowas ähnliches ist, auf eine ganz andere Art, genau. So, aber immer so dieses alleinstehende Icon und so. Gerade dann in den späteren Jahren seiner Karriere, da passt das schon ganz gut, wenn er sich so einen wie Darby Allin halt greift, um das an ihn weiterzugeben. Aber ja, auch hier ist Kontinuität halt ein Thema, ne? Darby Allin scheißt halt ein bisschen da drauf und macht halt einfach irgendwie den Standardkatalog von Face-Dingen so ein bisschen nebenbei.
Genau.
Das ist echt schade.
Das sind diese Charaktere. Wir erleben das ja auch immer wieder so stellenweise bei Stephanie Vaquer. Damals hat uns das richtig angekotzt, als die mal dann irgendwie mit Nikki Bella da war und so.
Ja, ja.
Es gibt diese Charaktere, da muss man manchmal mit diesen komischen Dynamiken, die man im Wrestling halt so erzählt, brechen.
Ja.
So. Lass die Leute alleine stehen, ey.
Genau, mach sie besonders, indem du eben nicht das machst, was du sonst formularisch immer machst.
Ja.
Ist einmal wirklich so.
Darby Allin, Stephanie Vaquer, Oberfemi. Es gibt so Leute, die will ich nur alleine sehen.
Hm, verstehe ich.
Kriegt man bestimmt noch eine Top 7 auch hin.
Und es gibt gleichzeitig Leute, bei denen ist es völlig okay, wenn sie die Hände in die Hosentasche stecken und dann von Roderick Strong auf andere geworfen werden.
Hundertprozentig. Das kannst du mit Orange Cassidy machen. Der kann jeden unterstützen. Einfach so.
Ja.
Ja.
Und es ist auch immer gut, wenn er das macht. So.
Roderick Strong, ey. Vor allem, wie die Leute abgehen, wenn der dann irgendwie seine Aktion bringt oder so einen Hot-Tag mal kriegt oder sowas.
Ja.
Ne? Roderick Strong ist ein Phänomen im Wrestling, wirklich.
Voll. Crazy Dude. Einfach crazy dude.
Wie wenig Aufwand braucht man, um irgendwie zu funktionieren in der Midcard?
Du musst einfach nur immer den Namen deiner Gesprächspartner laut rufen, bevor du sprichst. Das ist zum Beispiel eine Sache.
Unfassbar, ja. by the way, ne? Diese Sache, was ich eben sagte, diese Parallelen, die ich sehe zwischen Gabe Kidd und Kyle O'Reilly, ne?
Mhm.
Hat man Kyle O'Reilly gesehen, seit Gabe Kidd da ist?
Oh.
Ich würde da mal vielleicht tiefer reingehen in diese Verschwörungstheorie.
Ja, guter Punkt.
Ich beobachte das.
Beobachte das mal.
Ja.
Cool.
So, wir haben noch 19 Matches.
Ja.
Gib mir was, wie wir einfach das Texas Deathmatch nicht benennen.
Ja doch, das würde ich jetzt so langsam mal echt dran nehmen wollen.
46 Minuten, Alter.
Ja. Also, Maximilian Jakob
Fotzenknecht.
Friedemann gegen Hangman Adam Page in einem erstens Texas Deathmatch, zweitens den AEW World Title, den MJF zum Ring trug, und drittens mit der Stipulation, dass Hangman Adam Page, wenn er verliert, nie wieder, und zwar nicht nur während MJF ihn trägt, sondern generell nie wieder in seiner Karriere um den AEW World Title antreten wird.
Wer hat gewonnen hier?
MJF.
An dieser Stelle möchte ich den Podcast beenden. Also ich habe nichts mehr zu sagen.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.
Ach gut, Bier. Oh, manche Dinge helfen, ey. Ja. gibt es Michelle Friedman noch? Michelle Friedman, kennst du den?
Ja.
Dieser windige
ja.
Pseudo-Journalist, was hat er?
Ja.
Krass, auch so ein. Wenn mal Don Callis nicht mehr da ist, dann müsste Michelle Friedman eigentlich so Don Callis Family übernehmen.
Michelle Friedman wäre ein krasser.
Ja.
Das wäre ein gut. Ja. Michelle Friedman bei GWF.
Boah.
Manager von Andrade.
Oh! Traum. Wirklich Traum.
Gib doch jetzt.
Ja.
Wer will was machen?
Auch schon 80 oder so wahrscheinlich.
Wer will was machen? Nee. Aber ja. Das ist ein guter,
das ist eine windige Person. Eine Mischung aus Don Callis und Paul Heyman, wenn wir ehrlich sind.
Mhm. Krass.
Ja. Okay. Gut. Also, ja, Texas Deathman. Ich hab's eben schon gesagt. Ganz am Anfang. Das ist schon ein bisschen her.
Eben ist in diesem Podcast ein sehr relativer Begriff.
Wenn du jedes Jahr ein Texas Deathmatch bekommst, dann wird das nächstjährige Texas Deathmatch immer so ein bisschen weniger wertvoll sein. Irgendwie. Das war natürlich auch wieder Texas Death, doch, ne? Die haben die Palette abgespult, die haben alles geliefert und halt noch dann irgendwas Neues reingebracht, so, ne?
Ja.
Diesmal ging die Spritze halt irgendwie durch die Backe und steckte nicht nur wie bei Swerve in der Backe, so.
Ja.
Und Wasser spritzte so. Das
Wasser spritzte echt lange.
Ja, sehr lange, lange Spritze halt. Das ist alles schön und gut so und Blut ist auch da und so und Stacheldraht im Maul und so. Aber es haut mich tatsächlich nicht mehr vom Hocker, weil ich es halt schon gesehen habe. Und ich habe es zumindest mit Blick auf Swerve Hangman Texas Death besser gesehen.
Ja. So.
Das war für mich das krasseste Match so. Das mit Mox kam dann noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach war. Auch gut so. Das will ich jetzt nicht höher oder niedriger werten als dieses hier. So, im Prinzip ist auch egal, welches besser ist oder welches schlechter ist. Mein Punkt ist, der Shock-Value geht so ein bisschen flöten irgendwie. Und ich glaube, es geht ja um Schock. So, bei diesem Match-Format, bei dieser Stipulation, so. Ja, und deswegen habe ich das angeguckt, 3/4 Stunde meines Lebens brutal verbracht, so. Aber ja.
Ja. Du hast beim Gucken noch gesagt, sinngemäß, ja, scheinbar muss irgendwie jeder Top-Guy bei AEW das halt mal gemacht haben.
Muss da einmal durchgehen, ja. MJF so. Hat es noch nicht bisher gehabt.
Die einzige Ausnahme, die wir gefunden haben, war Samoa Joe. Vielleicht kennt ihr noch andere. So, aber ich glaube, es geht auch einfach niemand zu Samoa Joe hin, hast du dann auch noch richtigerweise gesagt und sagt halt so, hey Samoa Joe, würdest du ein Texas Deathmatch machen wollen, ohne dass diese Person halt einfach dabei das Leben verliert? Das zu fragen.
Ja.
Aber ich bin bei Texas Death und speziell bei diesen so, es ist ja auch nicht das einzige Blutorgie-Format, das es gibt bei AEW, oder?
Das eine Match heißt Blood and Guts.
Genau, so, ne?
Ja.
Aber jetzt speziell Texas Death. Es gibt so, für mich ist das tatsächlich gar nicht so ein Schock-Format. Das kommt nicht mehr über diese Schock-Momente, weil ich schon das Gefühl habe, alles schon gesehen zu haben und das, was da jetzt oben drauf kommt, das schockt mich dann nicht mehr, sondern es ist so ein, meine Reaktion ist dann so ein, ganz persönlich so ein, oh ja, okay, dann jetzt halt das auch noch. Nicht im genervten Sinne so, dass ich das jetzt scheiße finde, sondern es ist so, oh ihr ekligen Bastard, jetzt haut ihr um, wollt ihr unbedingt noch einen draufsetzen.
Ja.
Es macht nicht mehr und nicht weniger, als wenn sie es nicht gemacht hätten, so ungefähr. So, für mich geht tatsächlich diese Matchform, und das kreide ich ja an, über zermürben. So. Das, was es im Match erzählen soll, nämlich, dass es für diese Dudes halt zermürbend ist, die sich darauf einlassen und wissen, sie werden einander bis an die Grenze des Aushaltbaren treiben. So. Mhm. Es geht ja wirklich darum, dass die irgendwann nicht mehr können. So.
Ja.
Du verlierst ja über einen Countout nur.
Ja.
So, die sind dann auch irgendwann leer. Das haben die beide auch gut erzählt über ihre Gestik und ihre Mimik, über die Blicke und so.
Ja.
Dass die irgendwann emotional auch ausgebrannt sind in diesem Match. So.
Auf andere Art und Weise, aber ja.
Ne? Mhm. Das check ich total, dass das die Idee davon ist. Nur der, es ist eine, finde ich, tatsächlich sehr immersive Matchform, weil es saugt mich irgendwann in dieses gleiche Gefühl mit rein, weil es auch mich als Zuschauer zermürbt.
Mhm.
So, und das ist einfach keine angenehme, keine schöne, keine geile Erfahrung, sondern ich leide buchstäblich mit denen. Und es gibt am Ende dieses Matches keinen Helden, es gibt nur den Überlebenden.
Mhm.
Das ist bis vor kurzem halt die Story von Hangman irgendwie gewesen, so, dass er keine Heldenfigur ist, sondern halt irgendwie dieser tragische Held, der halt überlebt, so, und bei dem man froh ist, dass er überlebt hat und der dann am nächsten Tag vielleicht als Held zurückkehren und feiern kann, so. Und jetzt hat er es halt nicht überlebt. So, jetzt hat er das Ding halt verloren und er hat alles verloren damit, wofür er ein Stück weit dann also als Posterboy von AEW stehen könnte. Demnächst, also es ist eine crazy Absturz für die Figur Hangman Adam Page, so im Kontext von AEW erst einmal. Und das macht dieses Match auch extra bitter. Es ist so ein Match, wenn das der Heel unter diesem Gesichtspunkt, dass du dir eine Dreiviertelstunde halt dieses zermürbende Scheiße anguckst, so. Ja, aber passiert ja auch einfach wirklich absurder Kack, so, der einfach nicht gesund ist und wehtut und schmerzhaft aussieht und Hölle gefährlich ist. Ja. Und du kannst mir nicht erzählen, wenn du in Minute 3 gefühlt in einen Haufen Scherben mit dem Rücken geknallt wirst, dass das in Minute 40 nicht immer noch wehtut und auch anfängt, wirklich scheiße weh zu tun, so. Ja. Wenn das dann einfach damit endet, dass das Ende auch noch tragisch ist, so, weißt du, und du mit einem scheiß Gefühl da rausgehst, boah, das ist schon echt ein mutiges Finale, so, mit dem, also ich war danach halt, wir haben ausgemacht und waren so, ja, fuck, Alter, jetzt bin ich auch leer. So, ja. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde, so. Ich check das, weil es hat funktioniert, es hat gemacht, was es machen soll. Ja. Aber es ist auch, okay, muss man auch wollen, ne? So.
Ich finde das wunderschön, wie du das gerade beschrieben hast, also wie du gerade das Texas Deathmatch von AEW interpretiert erzählt hast, so, dass es halt wirklich keinen Sieger gibt, sondern Überlebenden. Und dass es zermürbt.
Ja.
Das ist tatsächlich krass, ja. Das hat was von einer Wüste dann auch. Oh ja. Irgendwo halt, ne? Texas Death.
Sehr apokalyptisch, ja.
Ja, total. Ja, krass. Wow, ja. Das muss ich auch mal ein bisschen wirken lassen. Ja, es hat auch einen Grund, dass wir diese Review jetzt einen Tag später aufnehmen. Ne? Wir haben gestern AEW Revolution geguckt. Gestern war Montag, heute ist Dienstag so. Nach dieser Dreiviertelstunde eine Review aufnehmen?
Nee.
Boah.
Ja.
Geht halt nicht so. Nee. Also die Lehre tatsächlich hat mich dann auch gepackt.
Voll.
Ja, interessant. Also die Ansetzung Texas Death ist ja schon eigentlich special. Ich habe das Problem mit diesem, habe ich dann auch so ein bisschen, dass ich glaube ich die Ansetzung und die Fäden damals mit Mox und mit Swerve viel krasser fand als das, was jetzt gerade mit MJF so erzählt wird.
Verstehe.
Also Hangman MJF ist kurzfristige Angelegenheit. Natürlich haben die eine Geschichte. Die sind seit Anfang an da beide so und sind halt irgendwie kloppen sich immer so ein bisschen, wer der Face of the Company so ist so. Aber da ist nicht diese Story-Substanz hinter, wie Hangman sie mit Swerve und Mox hatte. So, bei Mox ging es um so eine Katharsis, so, das war so ein, also, er musste die Promotion AEW retten vor diesem irren Mox,
ja.
So, ne?
Ja.
Das war Wahnsinn, er hatte Leute hinter sich, alle wollten, dass er AEW befreit, andere sind gescheitert, Will Ospreay ist verletzt ausgeschieden, heißt gescheitert, Samoa Joe ist gescheitert, so, nur Hangman war noch übrig, um Mox diesen Titel abzunehmen, in diesem fucking Texas Deathmatch dann, wo alles kulminierte, da hat er es geschafft und da war es tatsächlich Überlebender und Held,
Ja.
So.
Ja.
Mit Swerve war eine Blutsfehde sondergleichen, eine der intensivsten Fehden im Wrestling ever. So, ja. Die haben sich, also der eine hat das Haus vom anderen abgebrannt. So, die haben sich erwürgt mit Ketten. So, da war eine Substanz drin, die einen Hass, und es ging halt mehr als nur um Hass so irgendwie. Da war schon kranker Shit drin. Das ist eine Erzfeind-Fehde gewesen, Hangman gegen Swerve, so, ne?
Ja.
Wie die sich immer noch jetzt irgendwie erzählt, zwischendurch mal mit so respektvollem Zusammenarbeiten, aber das sind Feinde, so. Und das mit MJF habe ich in einer anderen Liga gesehen, als diese beiden Fäden.
Ja.
Und deswegen fand ich vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, dass man hier in Texas Death jetzt ansetzt.
Ja, wichtiger Gedanke, tatsächlich wichtiger Gedanke. Dazu kommt auch noch was anderes, fällt mir so gerade auf, wo du das sagst. Und zwar bei Moxley und auch bei Swerve war Texas Death so irgendwann der unausweichlich wirkende Gipfel der Fehde. So. Es muss in dieser krassen Form entschieden werden, weil es darf einfach keine Ausreden geben, so ungefähr. Ey, bei MJF, der sich ja gewehrt hat gegen diese Stipulation. Anders als bei Moxley und bei Swerve war das halt nicht einvernehmlich sozusagen, sondern das wurde MJF hier aufgezwungen. Ey, eigentlich hat Adam Page sein Signature-Match zu einem Gimmick degradiert. Das war ja seine Trumpfkarte gegen MJF, so. Ich schick dich in Texas Death, weil ich hasse dich, so. Ich hasse dich übrigens sehr. Mhm. Und außerdem denkt er sich natürlich, ey, das ist mein Signature-Match und dafür bist du gar nicht gemacht, du hast auch gar keinen Bock drauf und daran mach ich dich natürlich fertig. Mhm. So. Anstatt, dass es eben, ja, so, das ist, was es halt mal war in diesen anderen Fäden, wo der Gegenpart halt eben auch diesen Ausweg in Richtung Texas Death mitgegangen ist, ein Stück weit. Ja. So, und MJF hat das halt einfach gezwungenermaßen einfach mit durchgezogen. Also jetzt Kayfabe, ne? So.
Naja, er wurde nicht gezwungen. Also es war ein Deal. Das war ein Angebot von Page. Es wurde ihm nicht auferzwungen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied.
Ja,
MJF
stimmt.
Hatte ein Angebot und hat eine Chance gewittert. Nämlich, dass Hangman aus dem Title Picture raus ist für immer. So, und hat das dann angenommen.
Stimmt, nach diesem Coin Toss kam ja das noch.
Mhm. Also das.
Ja, du hast recht. Du hast recht. Dark hat er ja jetzt.
Aber trotzdem, aber das, was du sagst, stimmt schon irgendwo auf eine Art, weil Hangman benutzt das Match aus einer, um halt irgendwie seine Position irgendwie zu stärken.
Das ist Kalkül.
So, und das war Texas Death tatsächlich vorher nicht.
Ja.
Ja. Es war schon vorher was anderes. Es war die einzige Option.
Ja.
Noch so. Ja, irgendwie. Ja. Weil es echt um alles geht. Ja, krass, ja. Ja, so ein bisschen komisch. Also ein bisschen komisch. Match natürlich geil. Also geil in dem, was es ist. Dann, wenn,
ja, klar.
MJF ist unfassbarer Seller, so, ne, was der da gesellt hat.
Ja.
So, das waren tolle Momente da drin irgendwo, die ich so noch nicht gesehen habe, dass MJF da den Ring fegt und die Scherben rausmacht. Einer der krassesten Heel-Moves, die ich je gesehen habe.
Herrlich. Ey, dass die es hingekriegt haben, dass man in einem Texas Deathmatch auch einfach zwischendurch herzlich lachen muss.
Ja.
Ohne, dass es irgendwie komisch peinlich wirkt, sondern einfach, weil es genial witzig ist.
Ja.
Wirklich gut. Wirklich gut, dass du diesen fegen Moment ansprichst. Herrlich.
Hangman hat wieder am Ende seinen absoluten Wahnsinnsmodus betreten, so, ne, wo seine Augen einfach durchdrehen, so. Das ist ganz cool, wenn du sowas hast als Wrestler. Das haben so Leute wie Randy Orton und so.
Mhm.
Die können in so einen Modus gehen und das vermitteln.
Ja.
Also halt crazy, so. Der ist dann irre. Ja. Und am Ende wird halt hier wirklich Hangman erhängt. Was halt lustig ist irgendwo.
Ja.
Also auf brutalste Art und Weise. Rutscht dann halt irgendwie bewusstlos runter, prallt mit dem Kopf noch gegen die Kamera, die seitdem dann einen Blutfleck hat. Das war dann auch ein Fehler vom Kameramann, der aber wunderbar wirkte als Stilmittel. Und so als Zensur irgendwie dieses Matches. Ja, schön.
Und dabei übrigens fällt Hangman auch noch in die runtergefegten Scherben. Die das lagen auch genau
stimmt,
da.
Stimmt,
die
hat er genau da.
Das ist wirklich gefegt. Die unangenehmste Ecke sozusagen.
Ja, ja, schon wilder Kram dabei.
Absolut.
Und jetzt ist Hangman, ja gut, also diese Stipulation, müssen wir auch noch kurz drüber reden, dass Hangman jetzt nicht mehr antreten kann um den World Title. Ja, es ist halt Wrestling, ne?
Es ist Wrestling.
Du kannst
klar. Es
halt schreiben, dass das wieder kann.
Natürlich. Er findet einen neuen Titel.
Ja, oder mach. Also es gibt 1000 Möglichkeiten. Kommt ein General Manager und sagt irgendwie, Hangman, du musst das machen, weil das und das. Und dann sagt Hangman, ja, okay. Oder du machst ein Match darum, dass er es wieder kann. Oder so. Es gibt immer so Möglichkeiten, das wieder zu tun. Hatte Cody Rhodes das nicht auch bei AEW? Der durfte doch auch nicht mehr um World Title. Ja,
guck, wo der jetzt ist. Jetzt tritt er woanders um World Titles an. Also, war das das letzte Match von Hangman Adam Page in seinem AEW-Vertrag und dann geht's zu WWE?
Geil.
Ja. Extrem wahrscheinlich.
Oh.
Ja, nein, verstehe ich total. Also, natürlich ist das nur so eine Stipulation, aber ganz ehrlich, wenn du zu schnell damit bist, eine Stipulation dieser Größenordnung, ausgerechnet bei so einem Charakter wie Hangman Adam Page, so, an dem ja auch Emotionen hängen, auszuhebeln, dann kannst du irgendwann nichts mehr mit Fallhöhe haben, so, ne? Wenn man sowas ansetzt, dann musst du das jetzt auch einfach mal ein Jahr.
Zwei.
Genau. Ich wollte gerade anfangen, eine Aufzählung zu machen.
Ja gut, das weiß ich ja nicht, was jetzt eins.
Nee, also, du hast es ja gut gemacht. Du hast ja auch gut gemacht, so sehr entschlossen direkt in die zwei reingegangen. Ja. Auf jeden Fall vielleicht drei.
Ich sag mal fünf.
Sehr gut, sehr gut. Jahre einfach durchziehen, dass der das halt einfach nicht mehr kann und dem andere Sachen geben. Und es ist ja nicht so, als könnte er nichts anderes machen. So, ich meine, er hat gerade erst eine attraktive Trios-Karriere aufgegeben für dieses Match.
Einfach ersetzt von Mystico innerhalb von einer Woche randomly.
Wirklich, ja. In einem Trio, in dem er 2 Wochen war. So. Aber wenigstens haben sie Merch verkauft für Jazzhead Radio.
Ich meine, aber es gibt ja noch 19 andere Titel, ne?
Ja, genau.
Bei AEW. Er hat halt Ring of Honor TV Champ.
Ja, genau. Oder was auch immer. Also ich, ne?
Der erste Grand Slam Champ, lege ich mich fest, wird was für eine Aufgabe bei AEW, wird Hangman. Ein Belt Collector Gimmick jetzt einfach. Nee, aber jetzt mal wirklich.
Also klar kann man das aushebeln, aber worauf ich hinaus will, ist, das braucht jetzt erstmal Gewicht für eine Weile, bevor du das machen kannst. So, dass der irgendwann wieder World Champ wird bei AEW, ist in Stein gemeißelt. So. Das ist an sein Schicksal geknüpft, völlig klar. Und sicherlich wird es interessant sein, wie, aber es ist auch einfach gut möglich, dass das ziemlich unkreativ irgendwann einfach so passiert. So. Und das meine ich jetzt auch, also einfach, weil es dann irgendwann egal sein wird. Aber bis dahin braucht es halt Gewicht und braucht Tragik. Und mein positiver Outcome daraus ist tatsächlich so, ich finde schon geil, dass diese Heldenphase von Hangman Adam Page jetzt offensichtlich wieder umschwingt in eine Phase der Tragik. Denn seine größten Geschichten hat er mir als tragischer Typ erzählt. So. Und der fällt jetzt einfach in ein unfassbares Loch damit. So. Ja. Und ich bin darauf, Will Ospreay Comeback, Hulk-Modus, Ronda Rousey, Edge und Christian, was auch immer da dann irgendwie passiert ist und wer der krasseste Motherfucker ist, ob Swerve oder Brody King und Tekla und Mystico und Andrade. Ist mir alles egal. Wirklich, das, was mich am meisten umtreibt nach diesem Event, ist wirklich so, fuck, auf welchem Boden knallt Hangman Adam Page jetzt auf und was macht das mit ihm? Ist mit Abstand die interessanteste Frage daraus. So.
Ja.
Und dafür ist vielleicht wieder ganz okay, dass das Event so geendet hat, wie es geendet ist. Wenn ich so drüber nachdenke.
Das ist definitiv der positive Aspekt, der mich jetzt auch dran hält. So, wenn ich jetzt auch nicht jede Dynamite und Collision gucke, ich werde verfolgen, was Hangman Adam Page macht. So.
Ja.
Wird er wieder Bier trinken? Wie groß werden die Biergläser sein? Wird es ein Pinscher sein? Reitet er? Was passiert mit seinen Haaren? Macht er sie wieder kürzer? Lässt er sich ein Schnörres wachsen? Also das sind Fragen, die wirklich wichtig sind, vor allem. Und abseits dieser wichtigen Dinge gibt es auch noch so Nebensächlichkeiten, wie dass sein Charakter, glaube ich, nochmal wirklich neu aufgedröselt wird jetzt. So, er völlig richtig so, ne? Das, was du gesagt hast, der Anti-Held oder der tragische Held, Adam Page, ist immer der interessanteste, dass es so sein. Das ist sein Ding. Mhm. Das ist sein Ding. Er kann leiden. So, ne? Das sind sind Qualitäten, die man hat in diesem Typen, die man nach so einem krassen Match jetzt mit dieser Stipulation natürlich richtig gut nehmen und irgendwie verwursten kann, sodass der Typ halt scheiße interessant wird. Mhm. Ich kann mir gerade gar nicht ausmalen, wo es hingeht.
Null.
Ich habe keine Idee.
Ja.
So.
Man hat ja auch schon so viel von ihm gesehen, also ne, inklusive dem Psycho Cowboy.
Auch in was für Wechselwirkungen er mit welchen Leuten steht. Und er hat ja schon mit jedem irgendwie was gemacht. Und Leute sind alle beschäftigt auch irgendwie, ne? So die Top Guys. Ich hab, geil, das wird, glaube ich, krass jetzt.
Ja, also hoffentlich.
Das wird krass.
Hoffentlich.
Schön.
Ja.
Wie gefällt dir insgesamt, vielleicht noch ganz kurz, wie gefällt dir insgesamt dieser MJF Title Run?
Besser. So, also
als der letzte, oder?
Ja, ich war ja mit MJFs dann so post Adam Cole.
Oh, bitte.
Title Run überhaupt nicht warm.
Ja.
So, dieser MJF, der, ey Mann, das ist halt immer noch einer der unterhaltsamsten Wrestler, die es gibt, sowohl in Ring als auch am Mic, so, ne? Und der kriegt halt Reaktionen, der kriegt halt auch Pops, wenn er rauskommt, so. Aber MJF ist einfach echt gut darin, jetzt gerade eben nicht mehr diese Dinge zu machen, die so so diese coole Heel-Nummer sind. So. um so ein unter der Hand Tweener Ding zu machen, sondern der geht gerade full heel, so. Mhm. MJF geht gerade einfach full heel und beleidigt alles durch und ist Arschloch durch und durch und ist dabei sowohl in Character als auch im Ring, glaube ich, jetzt mal non-Kayfabe im ich beweise es jetzt allen, was für ein gottverdammter Star ich bin Modus. Mhm. So, der wirkt unglaublich motiviert in dem, was er tut, extrem konsequent. So, das ist ja auch so eine Scheiße, wie dieses Match halt macht, so, und darüber seinen Charakter ja auch wieder geil erzählt, ne, und halt sagt so, ich würde dich lieber in einem Professional Wrestling Match schlagen, weil ich bin ein Profi, in dem, was ich tue und so, und diese Wald- und Wiesenscheiße mache ich halt nicht so. Ja. Der ist so ein geiler Antagonist in dem, was AEW halt für seine Fans ist, und selbst die Sachen, für die sie ihn lieben könnten, will er ihn wegnehmen, so, und arbeitet dagegen. Ich finde MJF jetzt gerade als Champ, also glaube ich, der beste MJF, den man kriegen kann, ja. Mhm. Wird sich aber nur darüber definieren, wer seine Gegner sind und wie das dann halt so läuft, so. Weil Hangman war jetzt gut für ihn. Davor war viel egal. Der braucht halt Gegengewicht. Das sehe ich bei MJF immer noch so. Also der kann eine Show alleine tragen, der kann alleine Spaß machen, aber er lädt keine, und das ist sein großer Nachteil, er lädt keine Dinge mit Gewicht auf. MJF ist derjenige, der Dingen das Gewicht nimmt. Das ist ja sein Ding. So. Mhm. Ne? Der braucht richtig starke Faces auf der anderen Seite. So.
Okay, sehe ich gerade gar nicht, wer da kommt. Die richtig starken Faces haben gerade eigentlich andere Dinge zu tun.
Oh, Kenny Omega, ne? Der bereitet sich darauf vor. Verliert aber.
Hat Omega nicht gerade Ärger mit irgendwem? Der hat einen Safe gemacht bei Revolution. Wen hat er denn gesaved?
Hat Kenny Omega jemanden gesaved? Ja, der kam doch einfach nur raus nach dem Match. Der kam raus mit seinen Shorts.
Ja, der hat einen Rettungsmove gemacht.
Ja, bei den Bucks, ne? Oder?
Oh, nee, da kam
nach
Action Christian.
Nach den Bucks kam Action Christian.
Können wir gleich drüber
dann
reden.
Muss es ja gewesen sein, davor noch?
Boah, Alter.
Oder dann später? Ich weiß es echt nicht mehr.
Nee, hier bei Swerve kam der raus.
Oder?
Ja?
Ja, ich glaube es, Nana und Swerve wollten Brody auf den Zementblock legen und dann kam er raus. Das heißt, da geht eher noch so ein bisschen Swerve gegen Omega.
Meinetwegen.
Kann man auch machen, ne?
Man kann alles machen. Das, so ist es ja nicht, dass man es nicht kann. So, aber ja, wie gesagt, ich kam gerade einfach zu der Feststellung, dass MJF natürlich ein fantastischer Heel-Champ ist, aber der macht dir halt das Ding nicht groß. So.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung tatsächlich. Und das ist im Endeffekt eigentlich das, was du als großer Heel-Main-Eventer liefern musst, Fragezeichen?
Weiß ich nicht, ja.
Also, keine Ahnung, so ein Roman Reigns hat halt die Leute um sich herum groß gemacht.
Ja, ja, genau.
Während er gefadet hat mit denen. So.
MJF ist nicht dieser Ich bin der Maßstab-Typ, zumindest nicht Kayfabe.
Was natürlich auch wieder geil für seinen Charakter ist, dass er eben so ist, weil es passt ja genau zu dem, was er macht, ne? Ja, stimmt.
Aber es ist schon so, dass, und das ist das halt das Witzige, dadurch ist automatisch die Geschichte von MJF eigentlich eine Heldengeschichte, so, weil er derjenige ist, der sich gegen die großen Faces immer wieder behauptet, so.
Ne? Ja, gut. Ja, ich weiß nicht, ob man es Held nennen kann.
Nein, aber
erfolgreich in dem, was er tut, aber Held ist er nicht.
Aber ne? Er ist ja nun dann doch derjenige, der irgendwie entgegen der Umstände dann doch es schafft irgendwie. Natürlich auf wieselige und heelische Art und Weise.
Ja, aber so ein Texas Death ist dann auch im Endeffekt gar nicht so wieselig, ne? Weil
nee, genau.
Das musst du ja wirklich erstmal gewinnen, so, ne?
Ich wollte tatsächlich gerade so genau da dann hin, mich zu fragen, aber dieses Match zählt eben dann nicht in diese Reihe rein, so. Das ist dann ein Ausreißer.
Weil
du kannst Texas Death nicht gewinnen durch irgendwie einen Moment oder einen Zufall oder irgendwie einen Low Blow, sondern du musst halt einfach schon, da müssen schon ein paar Sachen aufeinander klatschen, so, nämlich Diamond Ring und erhängen und keine Ahnung, so.
Und das muss er alles initiiert haben. Ohne Hilfe, by the way. Der hat auch keine Leute, ne?
Null.
Der hat keine Leute. Alle anderen Heels haben hin und wieder, nicht alle, aber manche haben dann mal so einen Prinz Nana oder so in der Ecke oder sowas.
Ey, MJF hatte auch immer so seine Wardlows. Zum Beispiel.
Boah, lange her, Alter.
Ja, ja, aber auch. Ist jetzt nicht so, als wäre der Faction-los gewesen immer.
Und MJF macht halt auch
Chris Jericho.
The Pinnacle, Alter.
Ja.
Crazy.
Der Pinkel.
MJF war bei, hier, wie ist MVP's Faction?
Hurt Business.
Was mit denen los?
Hurt Syndicate,
gibt's die noch?
Ja, ist Dings, Shelton Benjamin hat geile Matches gemacht, so auch im Laufe des Jahres. Ich glaube auch eins gegen MJF.
Ich habe die seit Wochen nicht gesehen.
Lashley ist verletzt.
Ach so, scheiße. Und dann ist das ganze Ding brach, liegt
mehr
oder was?
Mehr oder minder, ja.
Egal, was ich sagen wollte. Stichwort nicht so wieselig, wie er sein könnte. MJF ist halt ganz ungewöhnlich, jetzt die letzten Wochen auch immer so durch die Indies gegangen. Und hat irgendwie bei, ich weiß nicht, wie diese Shows heißen, ne? House of Glory oder so. Hat halt so Matches gemacht gegen so einen Zilla Fatu und so. Hat so dann noch so Handshakes verteilt am Ende und so Respektbekundungen und so. Also, der geht einen ungewöhnlichen Weg auch gleichzeitig. Mhm, so, stimmt. wo er tatsächlich ja so. Ich bin Main Eventer, ich bin jetzt so Face einer Promotion und ich mache diese Dinge so, Sachen tut. Weißt du? Aha. Also, keine Ahnung, also, interessant, also ich interessiere mich dafür MJF gerade auch, weil er Dinge tut, die er vorher nicht getan hat.
Ja. Ja.
Deathmatch gehört dazu. Wobei, Deathmatch hat er auch schon mit CM Punk, war halt auch in diesem Dog-Collar-Ding, ne?
Ja.
Und das war ganz lustig, dass bei diesem Texas Death jetzt hier auch dann dieses Dog-Collar-Ding kam und er wieder sagte, oh nein, nicht schon wieder, nein, nein! Ja. So, also, ja, schon wahnsinnig lustig, was da so mitgenommen wird.
Voll. Ja, also in einer Dreiviertelstunde kannst du auch einfach viel Stuff reinpacken, so.
Ja.
Ja, nee, also es sind schon zwei der interessantesten Charaktere, die da in diesem Titelmatch aufeinander geprallt sind, so. Das würde ich schon so sehen.
Sie, ja. Wir reden wenig über die Women's Matches. Wir haben jetzt Tackler und Statlander gemacht.
Tackler,
Alter. Sollen wir noch über Tittenbeißer Toni Storm reden?
Kannst du machen.
Toni Storm defeated Marina Shafir by Breastbite. Everyone was banned from ringside, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, also weil Dings, also keine Death Riders erlaubt, so, ja. Aber auch keine Mina Shirakawa erlaubt.
Oder Luthers.
Genau.
Ja, okay.
Ja, du.
9 Minuten nur.
Ja, aber wie viel Wrestling willst du den Leuten zeigen mit Marina Shafir?
Mm. Ja, ja, sehr limitiert.
Genau, also ne, die haut halt rein, die zieht halt durch, sieht gut aus, wenn die das macht. Aber dann hat sie ihr Repertoire auch in anderthalb Minuten ausgeschöpft.
Ja.
Und dann kann nur noch umarmt werden. So, also so ungefähr, jetzt mal ganz hart gesagt, ist es.
The Mother Milk, ey.
Ja, ich bin. Ich meine, Toni Storm in Ring juckt mich halt auch nicht sonderlich. Ich bin nicht, also ich finde Toni Storms Mic-Game immer noch unfassbar. Sie hat wahrscheinlich bei AEW die beste Sprücheklopferin geschlechtsübergreifend, so, ja. Hat einfach die geilsten One-Liner.
Nach Hook.
Halt deine Scheißfresse jetzt. Ach, den Podcast geht nicht, wenn du es machst, ne? Aber so, aber ich bin an dem Punkt, wo ich mich frage, ob der Timeless-Charakter played out ist, weil sie ihn einfach selber gar nicht mehr wirklich spielt. Also, weißt du, sie macht diese Dinge noch, aber sie macht sie halt als Gimmick. Sie ist gar keine Diva mehr. Mhm. So. Sie ist halt mehr oder weniger irgendeine Women's Wrestlerin, die das Gimmick einer Diva benutzt und Sprüche klopft.
Interessant, so, ja.
Nach dieser ganzen Mariah Main-Nummer hat das für mich halt an dem Drama verloren, dass dieses Gimmick braucht, um halt wirklich dieses große Drama zu sein. So, ist jetzt halt eine seichte Komödie.
Mhm.
Und da ändert so ein Marina Shafir-Match halt auch nichts dran, wenn es dann zwischendurch ein bisschen Drama gibt. So, um jetzt mal in Filmmetaphern zu sprechen.
Ja, ja.
Weil es war völlig klar irgendwie, dass. Aber es ist ja auch egal gewesen, weil es ging um nichts. Ja, weiß ich nicht. Es ist mir echt ziemlich egal und das sollte Toni Storm nicht sein. Die braucht eigentlich die größeren Dinger.
Ja, du brauchst Geschichten.
Ja. Weil das ist ihre absolut größte Stärke. So.
Ja, ja, ja.
Da
ja.
Ist sie eine der drei besten bei AEW. Personen. Meine ich.
Das stimmt, da wird eigentlich das Gimmick geflattert, gerade so, ne? Mit einfach so mit Orange Cassidy war jetzt viel so Mixed Tech Shit.
Ja.
Und so, das ist tatsächlich nicht so der Strong Suit von Toni Storm oder diesen Timeless-Charakter. Du hast vollkommen recht. So, ja, große Story fehlt, ja.
Ja, und dann darf sie halt, also weißt du, und dann ist sie halt diejenige, die Wheeler Yuta das erste Mal die Mütze vom Kopf ziehen darf, nachdem er rasiert wurde. Ja, okay, cool. Hast du Toni Storm für einen Gag benutzt, kriegst sie Pops für, aber es hat nichts mit ihr zu tun eigentlich. So.
Ja, ist ein guter Punkt. Und genauso wenig mit ihr zu tun hat Ronda Rousey.
Ja.
Die ist jetzt halt da. Die kam einfach random in den Ring. Hat gesagt, Tony, komm nochmal zurück. Tony kam zurück. Dann kamen 90 Securities.
Es waren, glaube ich, genau 90. Ja.
Und haben die getrennt und dann hat Maria Shafir Tony Storm gehauen. Was die Kamera nicht gezeigt hat. Und ja, jetzt gibt's halt irgendwie Tony Storm gegen Ronda Rousey.
Weiß ich nicht.
Ja, warum soll die sonst da sein?
Ja, einfach so, damit Ronda Rousey da war.
Also Ronda Rousey ist, glaube ich, da, um ihren Kampf zu promoten im Endeffekt. Muss ich gerade mal irgendwie wieder ins Gedächtnis rufen. So, die hat einen Netflix-Showkampf so mit Gina, wie heißt sie, Corrado.
Kann sein.
Ja, irgendwie so eine, sind halt so, ist halt irgend so eine Kämpferin, die 2009 das letzte Mal im Ring war.
Ronda Rousey jetzt?
Nee, du, die war auch, wann hat die denn letztes Mal, das ist auch 10 Jahre her. Ja. Mit Sicherheit 10 Jahre her. So.
Wollte nur sicher gehen, dass du nicht auch, also, dass die anderen möglicherweise vielleicht aktiver ist. Aber nee, okay, die sind beide also schon länger.
Ich glaube nicht, Ronda Rousey war das letzte Mal aktiv, kämpfen. Ich glaube, dass wir, ey, 2015, 2016.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Weile her. Definitiv.
Und jetzt ist sie halt hier bei AW nochmal. Die hatte im Mai diesen Kampf. Ja, weiß ich auch nicht. Ich frage mich halt wirklich, ob Ronda Rousey das ist, was das AW-Publikum will. So, ich verstehe oder ich lese das den AW-Fan. So, irgendwie ein bisschen anders. Gar nicht ja. So an solchen komischen prominenten Größen irgendwie aufgehangen, sondern eher, die wollen dann eher so, dass irgend so eine, keine Ahnung, Lina Cross irgendwie bekannt wird aus den Indies oder so. Weißt du? Dass sie dann irgendwie groß gemacht wird. So. Ja. Und nicht solche Ronda Rouseys.
Also Lina Cross ist aber auch schon groß.
Die ist sehr groß, ja. Ja. Deswegen wundert mich ein bisschen, dass man das macht, dass man Ronda Rousey hier eine Bühne gibt. Wirkt für mich so ein bisschen, oder hat so diesen Geruch von, ja, wir wollen jetzt auch irgendwie groß sein und deswegen zeigen wir so ein paar große Leute. Fühle ich nicht so Ronda Rousey da. Im Moment war auch so ein bisschen schwach inszeniert. Also es wirkte alles so ein bisschen schnell und lieblos.
Mhm. Ja. Guter Punkt. Also ich meine, dass sie da im Kontext von Marina Shafir rauskommt, nachvollziehbar, ergibt Sinn. So.
Ja, die sind Freundinnen seit langem.
Genau, Four Horsewoman Shit und so.
Ja.
Original Four Horsewoman Shit. Mm. Aber es war halt auch irgendwie bedeutungslos, weil das Match war ja eh schon vorbei. So, ne? Warum soll sie sich Tony eigentlich entgegenstellen, genau, damit es noch irgendwie so einen Cheap Shot von Marina geben kann? Keine Ahnung. Ich glaube denen irgendwie nicht, dass die ein Match oder eine Fehde miteinander haben sollten. Also ich brauche auch einfach Ronda Rousey nach. Das ist voll der gute Punkt von dir, ob das fürs AEW-Publikum ist. Ich glaube nicht, dass es bei AEW jemanden im Publikum gibt, der sich denkt so, ja Mann, geil, Ronda Rousey kann hier endlich mal all das zeigen, was sie bei WWE auf ihrem Run nicht zeigen konnte. Endlich wrestelt die bei uns.
Give Ronda a chance. Ja.
Ja, weil das ist ja schon so, das, womit AEW dann auch einfach gerne kokettiert. Also guck dir einen Ciampa an, so, ne? Ciampa macht natürlich jetzt so Sachen, die er erträumt, also seit NXT nicht mehr wagt zu träumen.
Ja.
So und ballert nochmal alles raus, was aus seinem Körper geht. Und Ciampa ist auch so ein Typ übrigens wie Andrade, der jetzt einfach absolut auf dem Peak seiner körperlichen Fitness ist. So. Mit plus halt all der Erfahrung, die er so nebenbei hat. So. Und ich glaube tatsächlich, dass Ronda Rousey ist wirklich ein absolut guter Punkt. Niemand ist, nachdem sich das AEW-Publikum gesehnt hat und gleichzeitig so hat die halt auch echt viel Scheiße über Wrestling geredet die letzten Jahre, so also oder vor allem über WWE und ich kann mir schwer vorstellen, dass dann Tony Khan da sitzt und sich denkt, ey Mann, Ronda, die labert auch viel Scheiße über WWE, die passt zu uns. Also, das kann ja auch nicht der Sinn sein. Also, ich finde, das ist auch ein weirder Move. Ich fühle den auch nicht.
Ronda Rousey hat nicht nur Scheiße bei WWE geredet, die hat auch ein bisschen, ich weiß nicht mehr, was das war, da bin ich zu wenig in den Gossips drin, so, aber die hat ein paar komische Aussagen gemacht, generell. Also, es ist eigentlich so eine Person, die so ein bisschen schwierig ist.
Ja.
Ich müsste man jetzt Sven Modermann recherchieren.
Ja, es wird das sicherlich machen.
Ja, die hat irgendwie uncoole Sachen gesagt. So. Irgendwas, was nicht so. Ja, keine Ahnung. Also ich fühle Rousey bei AEW erstmal nicht.
Ich glaube, Ronda Rousey ist tatsächlich auf dem Boden ihrer Beliebtheit. So, seit sie bei UFC raus ist, wird sie nie unbeliebter gewesen sein als jetzt. Habe ich so mein Gefühl.
Ja.
So.
Ja. Ja. Immerhin gut, dass sie jetzt als Heel rauskommt.
Ja.
Vermutlich. Ja, gut, okay.
Ja, so, ne?
Ja.
Haben wir sonst noch Gesprächsbedarf, wenn wir so auf die Card gucken? Weil
du
so
hattest nicht mehr so Bock, also das Match war geil, aber du hattest nicht mehr so Bock auf die nächste Nummer FTA gegen Young Bucks, ne?
Ja, aber können wir natürlich drüber reden. Die Young Bucks sind nämlich auch so ein Phänomen, ähnlich wie ich das bei Moxley vorhin gesagt habe, nur noch viel krasser. Dass man aus diesem Heel-Run der Young Bucks mit all seiner, weiß ich nicht, Überspieltheit, ja, und diesem ganzen übertriebenen, dieser Gimmickhaftigkeit, auch mit dem Founding Fathers-Ding und sie bei ihren vollen Namen ansprechen und diesem ganzen Gehabe, was da so war, dass das darin münden wird, dass das irgendwann ein großer Klamauk ist, über den man sie dann wieder face-turnt, das war halt überkrass mit Ansage. Und dass sie jetzt die volle Möhre, also ein gefühltes halbes Jahr später, weiß nicht, ob es stimmt, die volle Möhre Bilderbuch-Klischee-Faces wieder sind, inklusive wir kommen mit unseren Kindern raus, so, ist wirklich beispielhaft einfach für etwas, das ich an den Young Bucks einfach durchgehend unsympathisch finde, nämlich diesen Willen zu gefallen. So.
Ja.
Die Young Bucks wollen, glaube ich, wirklich sehr dringend gemocht und geliebt werden für das, was sie tun. So, und die können natürlich gewisse Sachen richtig gut. Und ich fand, ey Mann, wenn etwas an diesem Heel-Run von denen cool war, dann, dass die sich nicht zu schade dafür waren, einfach richtig in Scheiße zu baden und sich über sich selbst lustig zu machen mit dieser Broke Young Bucks Nummer so.
Broke Bucks, Alter.
Aber dann zieh das halt mal durch und komm nicht am Ende dann dabei raus, dass das also ein bisschen auf die Mitleids-Face-Turn-Schiene so ungefähr. Es ist wirklich so Bilderbuch Geltungsbedürfnis. Sie sind mir jetzt als Faces einfach unsympathischer denn je. Ja. So. Und da kannst du mir dir noch so sehr Mühe geben, FTA Woche für Woche als Bilderbuch Unsympathen darzustellen.
Ja.
Das ist für mich einfach wirklich so zwei Teams, die jeweils nicht auf dem Peak ihres Schaffens sind. Und dessen, was sie halt irgendwie gut können. So, und FTA sind tolle Heels, ne? Also da sage ich jetzt gar nichts gegen. Aber ich bin beider müde. Ich bin beider müde. FTA geben mir im Ring nicht mehr das, was ich an ihnen wirklich schätze. So, sind auch mir als Charaktere dann irgendwann inzwischen repetitiv geworden. Und die Young Bucks habe ich ja gesagt, so, es hat mich wirklich, obwohl es theoretisch eine fantastische Ansetzung ist, halt echt wenig gejuckt. So, weiß nicht. Kann noch so legendär sein, dass die halt ihr großes Rubber-Match hier untereinander ausmachen oder es um den Rekordhalter des AEW Tag Team Titles geht. Das war für mich einfach so, kommt alles zu spät.
Ja. Kann ich nachvollziehen, ja. Emotional bin ich auch nicht drin.
Es gibt keinen passenderen Tonfall, um das zu sagen, als diesen.
Ja.
Ja.
Match war gut.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Gutes Match.
Dive gegen Stokely war heftig.
Dive gegen Stokely heftig. Ja. Nick Jackson heftig.
Ja. Was macht Edge und Christian mit dir? Ist das dein eigentliches Thema, über das du reden willst?
On this day! Geht so, weiß ich nicht. Nee, die finde ich schon lustig. Also ich finde Edge und Christian schon lustig. Aber es fühlt sich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es das in der Form gab, aber es fühlt sich irgendwie so an, als wenn es das alles schon, als wenn das alles da gewesen wäre schon.
Ja.
So FCA gegen Cope und Christian und so. Keine Ahnung, ja. Also Tag Division so im Main Event ist jetzt, also Main Tag Team Division fixt mich gerade nicht so an, muss ich sagen. Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist immer cool, dass sie zurück sind. Edge, Christian ist super lustig, super unterhaltsam.
Absolut.
Und Edge ist halt auch irgendwie ein krasser Typ, so ist einer meiner Alltime Favorites, ne? Mein Legenden-Crush, so, ne? Im Wrestling.
Ja.
Wenn andere jetzt irgendwie Undertaker und Rey Mysterio und Cena nehmen, so nehme ich halt Edge. So, ja. Ne? Das ist belegt, deswegen freue ich mich, dass er das noch machen kann und er ist ja auch noch cool drauf, so. Wrestlerisch. Ja. Aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Würze in der Tag Division. Irgendwie fehlt mir da was. So, ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Three-Way rausläuft, weil die Young Bucks kamen ja auch nochmal von dir kommentiert, recht sinnlos für 20 Sekunden Edge und Christian angucken in den Ring.
Um nichts zu tun. Ja, richtig.
So.
Super weirder Moment.
Könnte, ja, und FDA lagen halt draußen und mit denen haben Edge und Christian halt irgendwie Beef.
Ja.
Das wird, glaube ich, ein Three-Way-Tag-Match sein und die wollen dann nochmal irgendwie an Hardys, Dudleys, Edge und Christian anknüpfen oder so bei AW, glaube ich.
Okay.
Ich glaube wirklich, das ist der Plan.
Ja.
Die wollen das nochmal irgendwie machen.
Ja.
In anders.
Ja, okay. Ja, also keine Ahnung. Also die Young Bucks, die ja auch so young dann inzwischen auch nicht mehr sind
nee.
Zumindest das einzige von diesen Teams, den man sagen kann, ey, die sind, glaube ich, körperlich gerade auf ihrem Peak so.
Interessanterweise, ja.
War noch nie so fit so und die ballern halt schon durch. Das ist natürlich auch ansehnlich, was die machen so.
Ja,
FTA sind auch immer für ein geiles Match gut. Öfter auch mal für ein Sachen liegen lassen Match so irgendwie. Die sind schon sloppier geworden.
Ja, Dex vor allem halt.
Ja.
Dex ist der alte Onkel, Alter.
Onkel Dex.
Onkel Dex ist ein Ding.
Ja, voll. Ja. Aber ich weiß nicht, ich brauche das irgendwie nicht. Das ist so diese Art von Comeback. Ich check das, wenn Leute Sympathien haben. Ich habe auch irrational Sympathien für Edge und auch für Christian. So haben wir in diesem Podcast schon genug glatt gebügelt. So Christian für mich einfach der unangenehmste Heel seit TNA-Zeiten. So groß Kino einfach.
Vor allem, dass er jetzt in einem Faith-Team agiert, ist ja halt köstlich so, ne? Beste Tron im Business vielleicht.
Ja.
Devoted Asshole.
Im Endeffekt. Ja. Das ist schon okay, aber es ist halt, es wirkt inzwischen bei allen dreien halt wie so, ey Mann, wisst ihr, wir haben diese legendären Sachen gemacht. Machen wir doch etwas, das auch legendär wird. Und es wird natürlich dann nicht legendär.
Ja.
Das ist so ein bisschen.
Ja.
Ja, ist richtig. Das ist es so ein bisschen. Schade eigentlich.
Ist richtig. Haben wir schon über Andrade geredet, ja, am Anfang, ne?
Ja, genau. Ja. Du hast über seinen Körper gesprochen.
Geil. The Divine Dominion heißen die. Megan Bain und Lena Cross.
Ja, es ist klar. Ich habe das Gefühl, den Namen hat sich jemand überlegt, bevor das Event live ging.
Ey, Mann, The Divine Dominion, Babes of Wrath.
Babes of Wrath, geil.
Sisters of Sin.
Ey, ich,
so, also. Das sind so Namen, Alter.
Harley Cameron, einfach witzigster Mensch.
Mensch.
Harley Cameron ist so irrational lustig manchmal und manchmal dafür auch so cringe unwitzig. Ist herrlich. Ja. Megan Bain, bester Theme-Song bei AW.
5-Minuten-Match auch nur, ey. Die Frauen sind ja ein bisschen unter die Räder gekommen, Alter.
Ja gut, das war halt aber auch ne die Idee von Willow Nightingale, macht alle 5 Minuten ein Titelverteidigungsmatch und muss dann irgendwann auch ausgebrannt sein und dann mähen die beiden Großen halt einfach über sie rüber. Das ist schon okay. Kann man erzählen, wenn man will, muss man aber halt nicht auf so einer Revolution-Event-Card machen.
Nee, ne? Gib mir da, ey, ohne Scheiß, gib mir lieber Mark Briscoe gegen Jumper oder so.
Ja.
Ja.
Kriegst du ja auch noch.
Stimmt.
Ja.
Gut, okay, krass. Wir haben jetzt dann doch die ganze Maincard durch. Also nicht, dass wir das letzte Match ansatzweise besprochen hätten oder sonst was, aber
Ja, stimmt, haben wir, ne? Jack Perry ist neuer AEW National Champ.
Die Schnauze, Alter.
Ja.
Sonst laber ich gleich von Hook.
Willst du noch was zu Hook sagen?
Hook, ey, bester Leader im Wrestling, glaube ich, aktuell, was Factions angeht.
Es gibt Grenzen.
Stell dir vor, Brie Bella bei The Orbs.
Mit Hook als Leader stelle ich mir Brie Bella bei den Orbs auf jeden Fall vor, ja. Das könnte passieren.
Ja.
Dieses Casting, dass der da so rumläuft und Leute für die Ops casten will, wirklich.
Es ist alles verkehrt.
Ja.
Alles ist verkehrt.
Ja.
Die Kameraperspektive, von der Kameraperspektive, wie man Hook filmt, wie er auf einer Treppe steht oder so, bis hin zu, dass man Hook wirklich ein Mikrofon gibt und ihn als einen bösartigen Motherfucker präsentieren will.
Ja.
Hook ist vielleicht das gescheitertste Ding bei AW ever.
Ja.
Jetzt mal ohne Scheiß, als er rauskam, das erste Jahr, Hook war geil.
Ja, voll, absolut.
Der hat nicht geredet, der hat einfach seinen Scheiß gemacht, so, und der hatte irgendwie eine Aura.
Sah irrational gefährlich aus, wurde geil inszeniert damit, also ne, nicht, weil der irgendwie als Typ krass aussieht, sondern einfach, weil er krasses Zeug gemacht hat.
Ja, irgendwie schon, genau.
Das war unique.
Taz hat geholfen, der hatte
ja
auch unfassbare Hilfe, der hatte Taz und der hatte Samoa Joe zwischenzeitlich.
Ja.
Und wenn das nicht hilft, alter Schwede, jetzt steht er alleine und
läuft rum und sagt, er sei der beste Second Generation Wrestler.
Ja.
Das ist so eine Pisse, Alter. Und hat den Action Bronson Theme Song nicht mehr. Ey, ich kann mir wirklich vorstellen, Action Bronson ist ja auch ein ausgewiesener Wrestling-Konnoisseur, dass du irgendwann gesagt hast, so, Hook, Bruder, du bist so scheiße. Ja. Nimm mal bitte einen anderen Song. Ich kann mich damit nicht mehr identifizieren.
100 Pro. Ja, 100 Pro hat er das mal gesagt.
Einfach so eine E-Mail an Tony Khan geschickt, so, ey, Tony, sag's Hook nicht, ne, aber ich möchte das bitte nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das gefährdet meine Karriere.
Ohne Scheiß, hätte negative Auswirkungen auf Action Bronson. Gut.
Ciampa hatten wir, ne? Ciampa, okay, warte, Entschuldigung, ich habe gesagt, Mangum Bane, bester Theme-Song, stimmt auch, hat sie. Aber Dings, beste Entrance bei AW aktuell, Tommaso Ciampa, liebe ich komplett. Meine Güte, ist das ein geiler Moment, wenn der reinkommt.
Ja, ist irre.
Hatte ich in der Form das letzte Mal bei Julia Hart, als sie auf ihrem Peak war, so als House of Black noch ein Ding war. Aber boah, geil.
Zieht komplett, sitzt. Ich verstehe gar nicht so, was da immer zusammengehen muss, aber es geht halt irgendwie komplett zusammen, wenn dann irgendwie dieses My Shadow Knows My Story ballert und er da steht und brüllt und es hat so eine Intensität.
Ja.
Und es ist so krass.
Ja.
Ja, es ist ein special Dude so irgendwie. Und dass er dann jetzt mit Mark Briscoe auch angefangen hat, so, das ist schon gut. Mark Briscoe, einer meiner Lieblinge. Wirklich, Mark Briscoe ist, ich hätte nicht gedacht, dass der als Singles-Wrestler so krass sein kann irgendwie.
Ja.
Der hat sowas unique Geiles.
Ja, voll. Mark Briscoe ist auch wirklich der, also mir kann niemand erzählen, dass Mark Briscoe, seit er bei AWS jemals ein Skript auch nur gereicht bekommen hat. Oder geschweige denn irgendwie selber verfasst. Mark Briscoe redet einfach irgendetwas und manchmal ist es Gold und manchmal redet er sich 5 Minuten den Mund fusselig und es passiert gar nichts.
Ja.
So. Ja. Und er stolpert über sich selber und so. Aber weil man eben nicht weiß, was man kriegt und weil man unbedingt weiß, dass dem Typen alles zuzutrauen ist, bleibt man halt auch einfach dran. Das ist wirklich so ein uniker Weirdo. Ich habe wirklich einen großen Platz in meinem Herzen für Mark Briscoe, so.
Ja.
Ja, und das jetzt auch nicht nur aus Pity wegen seiner halt tragischen Geschichte, dass er seinen Bruder verloren hat und shit, so, sondern wirklich einfach, weil er sich darüber einfach so geil wieder gefunden und gefangen hat. Ich find's super schön.
Ja.
Ja.
Ja, ist ein Traum. Ja.
Ja. Kann so in der Form auch nur bei AW funktionieren, ganz ehrlich. So. Dieses Ungeplante einfach passieren lassen von Mark Briscoe, das ist ein Privileg für alle Beteiligten.
Das ist im Prinzip das Positivbeispiel auch so in Gegenüberstellung zum Negativbeispiel Bo Dallas.
Ja.
So wie man so damit umgeht, so dieses, dass er eben nicht so ein Pity-Mass-Ding ist, irgendwie so, irgendwie, sondern dass man diesen tragischen Verlust von Jay Briscoe einfach so würdevoll mitnimmt in diesem Charakter, aber es halt eben nicht komisch verzerrt und peinlich macht und sonst was so.
Ja.
Das ist halt einfach cool. Der hat einfach den Tron noch, den die immer hatten.
Ja.
Da steht immer drauf, so Briscoes, Jay und so. Das ist einfach es ist einfach da. Hin und wieder gibt's mal Heels, die dann irgendwie was über seinen Bruder sagen, so. Aber Mark Briscoe ist halt jetzt irgendwie sein eigener Mann. Das finde ich super schön. So.
Und represented dabei trotzdem immer noch sein Team. So, ist immer noch them boys.
Ja.
So, ja. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte bei all ihrer Tragik. Ja.
Jo.
So, letztes Ding, was ich dich noch schon fragen wollen würde, ist, ey, Will Ospreay ist zurück.
Ja, Mann.
Das ist keine Frage, aber ich mach daraus was.
Ja. Ey. Wenn ich sage, Carl Fletcher ist der beste Wrestler der Welt, aktuell, so Will Ospreay kann da halt immer hinkommen. Der ist so wichtig für AEW. Das ist einer der krassesten Wrestler, so, die wir haben am Planeten. Der funktioniert mit AEW-Publikum. Der funktioniert in diesem Kosmos einfach so gut wie kaum jemand anderes. Der ist gemacht für AEW.
Ja.
So, in jeder Form, in all dieser Überzogenheit, so, die mich schon wieder abstößt, auf eine Art. Also dieses Videopackage da, ne, wie er da irgendwie brüllt und Frankenstein-mäßig von irgendeinem im Grünlicht gemachten Doktor, der aussieht wie Mario, wiederhergestellt wird. So, das kannst du nicht machen, so eine billige Pissscheiße, so finde ich.
Ja.
Aber es ist halt sein Ding. er findet das geil. Das ist genau wie Kenny Omega seinen Superhelden-Scheiß geil findet und so. Kenny Omega und Will Ospreay sind für mich so eine Liga von, ist wirklich cringe, die zu sehen, aus meiner Perspektive, mhm, meinen Augen. So, ich habe gar keinen Bock auf diesen Randscheiß, den die so machen mit ihren Wrestling-Charakteren, so. Die wollen halt irgendwie, die denken halt, das ist alles ein Videospiel. Ja. So. Und meinetwegen soll sie das machen, so. Das ist deren Ding, ne? So, die finden das cool, die können sich dadurch ja verwirklichen, so. Das zwingt ihnen ja keiner auf. So. Deswegen ist voll okay. Ich mag diese unique Energie von Will Ospreay und die hat man jetzt schon in diesem kleinen Comeback wieder gemerkt. So, der ist halt massiv drüber, der ist massiv over, der ist massiv krass im Ring. Ich hab Bock auf Will Ospreay und werd's wahrscheinlich immer haben, solange der Mann gesund ist. Ich hoffe, das wird ewig sein, so. Mhm. Es wird aber nicht ewig sein. Der kann in einem halben Jahr querschnittsgelähmt sein, der kann aber auch noch irgendwie 10 Jahre durchhalten.
Ja.
Das ist halt irre, so, und ich genieße alles, was ich bis dahin kriege, weil dieser Mann ist special, so. Also, ist cool. Hallo. Ja. Hallo, Will.
Hallo, Will. Ey, ich hab, als du gerade sagtest, Will Ospreay ist gemacht für AEW, ey, ist vielleicht auch einfach AEW gemacht für Will Ospreay? Also, weißt du, so, das ist ja zu einer Zeit entstanden, da kannst du schon davon ausgehen, dass man im Auge hatte, ah, so Leute wie der Will, mhm, die kommen hierher, so. Und Will Ospreay, ey, ich glaube, weil du diesen Vergleich mit Kenny Omega gezogen hast, ich glaube, Will Ospreay geht halt einfach den Pfad bei AEW, den Kenny Omega eben nicht mehr gehen konnte und können wird, weil er halt einfach schon zu alt war, dann letztendlich, als AEW entstand und er das meiste seiner Karriere halt einfach in Japan im Ring gelassen hat, so. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass Kenny Omega jetzt scheiße ist oder sowas, aber der kann halt diesen Aufstieg natürlich nicht mehr machen, so, ne?
Ja.
Und Will Ospreay hatte halt einfach noch weiterhin Luft nach oben, als er zu AEW kam. Der kam natürlich als gemachter Star aus Japan, völlig klar. So, aber da ging halt noch was und er hatte diesen Wembley-Moment, so.
Ja.
Und all das. Ich glaube wirklich so, ein Stück weit ist Will Ospreay die Kenny Omega-Geschichte für AEW, so.
Ja.
Ich sehe das nicht ganz so kritisch wie du, was seinen Charakter angeht, weil er mir immer wieder diese Momente gegeben hat, in denen ich ihn halt wirklich sympathisch finde und Bock auf ihn habe. Immer dann, wenn er halt so, wenn es ein bisschen mehr menschelt, weißt du, wenn es halt auf die Straßen Englands geht, wenn einfach Bruff nicht als Gimmick gesagt wird, sondern als Gefühl.
Ja.
So. Als einfach geschlechtsunabhängige Worttrennung, wie ein Komma. So, wie ein Punkt am Ende eines Satzes, wie ein Gedankenstrich.
Ja.
So, das, was bei uns Polen Kurwa ist.
Man sollte Will Ospreay grundsätzlich literaturwissenschaftlich betrachten.
So sollte man unbedingt. So, aber ich muss halt natürlich dazu sagen, also ich halte auch unglaublich viel von Will Ospreay, das ist auch in-ring-mäßig genau mein Shit, so mit all dem, was der halt kann, mit all diesen Verschiedenheiten, die der kann, mit all dieser Drüberheit. So, ich bin ein Sucker für so einen Scheiß, auf jeden Fall. Aber dieser Einspieler, bevor der einfach zurückkam, der hat mich schon aus dem Universum Will Ospreay gekegelt und lässt mich dann wirklich erstmal nur mit gesundem Abstand da drauf schauen.
Das hat halt zum Glück diese ganze, deswegen habe ich das eben so Randsachen gesagt, das hat halt nichts mit seinen wirklichen Fäden und seinem Wrestling zu tun im Endeffekt, glaube ich. Ne? Das ist halt nur immer, also wenn der Ringglocke ertönt, ist das ja weg.
Ja, zum Glück.
So, auf eine Art.
Ja.
Deswegen ist es ja okay.
Ja, ist richtig. Aber ja, weißt du, nichts an diesem Auftritt wäre weniger geil gewesen, als wenn sie es weggelassen hätten.
Ja.
So, also wirklich so. Weil das Krasse ist, alles passiert, als er da rauskam, als Leute ihn gesehen haben, wie er zum Ring gekommen ist, die Intensität, mit der er auch mit dem Publikum feiert. Man denkt sich ja, der könnte sich bei so einer Geste jederzeit die Schulter auskugeln, so wie er das Publikum anstachelt.
Ja.
So, ist ja wirklich so. Der kennt nur Vollgas.
Ja.
So,
stimmt.
All das wäre genauso krass gewesen, wenn man nicht vorher diese Hulk-Nummer gezeigt hätte. Aber gut, ey, wie auch immer.
Ich finde sehr komisch, also wir haben ja gerade rausgestellt, wie wichtig Will Ospreay für AEW ist, so, ne? Hm. Absoluter Main-Eventer, so, ne? War halt in World-Title-Matches und sowas. Krasser Dude. Es ist schon komisch, Will Ospreay in dieser Form, in der Mitte dieser, okay, nach jedem Match kommt gerade ein Comeback oder ein Debüt-Phase rauszubringen. der kam nach Match 3 oder 4 oder so, ne? Also nach Moxley gegen Takeshita.
Ja.
Das ist schon ein weirder Spot, um fucking Will Ospreay nach vielen Monaten zurückzuholen.
Absolut.
Du kannst aber wiederum nach einem Texas Deathmatch Main Event das Comeback von Will Ospreay nicht als eine Main Event bringen, weil nach Texas Death wollen die Leute sterben, so,
ja,
und nicht Will Ospreay anfeuern. Ja. Das heißt, eigentlich ist Revolution ein falscher Zeitpunkt gewesen, um Will Ospreay zurückzuholen.
Hm. Und es wäre vielleicht auch einfach für Hangman fies. Also angenommen, man hätte es ans Ende gepackt.
Ja, kannst du nicht machen nach dem Ende.
Für die Tragik von Hangman wäre es halt auch fies gewesen, den Leuten direkt zu geben. Ah ja, stimmt, da haben wir einen anderen Helden.
Ja,
das ist auch kacke, ne?
Macht keinen Sinn.
So, also ich finde es schon gut, dass er auf der Card weit weg von Texas Death platziert war. Im Sinne von so, dass man nicht so richtig im Hinterkopf hat, ach, da ist unser Held.
Hm.
So, der das demnächst irgendwie lösen wird. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt, weil dann sind wir nämlich wieder bei dieser Timing-Nummer von, es muss nicht alles gleichzeitig passieren, so.
Vielleicht, ja, der kommt halt zwischen Ronda Rousey und der Typ, der Edge nach Swerve rauskam.
Ja, ja, und Edge und Cope.
Edge und Cope waren davor noch, so.
Noch einen davor, ja, okay.
Und Kenny Omega hat ja auch so ein Halb-Comeback.
Ja.
Ja, okay.
Also, ja, ne? Ja, genau, Omegas Comeback war noch ein paar Wochen vorher. Ja, also check ich total. Das hätte schon eine größere Bühne irgendwie haben können oder eine eigenere.
Also für Ospreay gedacht,
ja, jetzt, ne? Ja,
um einfach zu unterstreichen,
voll,
wie groß der eigentlich ist.
Ja, 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 total, total. Verstehe ich komplett. Guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt.
Das ist weird.
Ja, ist wirklich weird. Aber ey, weißt du, es kommt halt manchmal, wie es kommt.
Splitter halt Revolution nochmal. Mach die Hälfte der Card einfach in einem anderen Event. Einen Monat vorher. Mehr Pay-Per-Views. Eigentlich sage ich mal weniger, aber...
Ja, und AEW hat, glaube ich, im letzten Jahr so viele gehabt wie noch nie vorher, wenn man diese ganzen Dinger mitzählt.
Okay.
Aber ey, ja, am Ende war es halt irgendwie auch alles wilder Sex und manchmal kommen dann einfach zwischendurch und so dies, das.
So, die Headline steht. Ja, perfekt. Gut.
Ja.
Das war AEW in...
Aber ey, wenn man diese Sex-Metapher durchzieht, ne,
ja,
dann ist Texas Death am Ende mit diesem ganzen Zermürbenden. Das ist schon auch echt einfach eine weirde Nacht, Mann.
Ja. Das ist auch echt. Auch zu viel Blut.
Ja. Shit.
Ja.
Gut.
Jo. So ein schönes Ende.
Ja, ne? Schön.
Ja.
Relativer Begriff. Ja.